Sie hören einen Podcast von DRS1. Doppelpunkt. Forum.
Kiffen soll nicht mehr bestraft werden. Das verlangt eine Initiative, die am 30. November zur Abstimmung kommt. Die Gegner befürchten, dass mit der Legalisierung vom Hanf ein falsches Signal ausgesendet wird. Im Doppelpunkt Forum, live aus der Kaffeebar Mokka zu Thun, kommen alle Argumente jetzt pro und contra auf den Tisch. Die grosse Hanfdebatte leitet der DRS-Bundeshausredakteur Philipp Burkhardt.
Fast jeder zweite Mann, jede zweite Frau unter 30 Jahren macht in der Schweiz Erfahrungen mit Cannabis. Das hat eine Befragung vom Bundesamt für Gesundheit im letzten Jahr gezeigt. Die Hanfkonsumentinnen und Konsumenten, die werden immer jünger. Das Einstiegsalter ist letztes Jahr bei unter 16 gelegen, im Schnitt. Und das, obschon das Kiffen in der Schweiz ja eigentlich verboten wäre. Das soll jetzt anders werden. Die Hanfinitiative verlangt, dass Cannabis darf konsumiert und abgebaut werden, ohne dass man dafür bestraft wird. Allerdings erst ab 18. Die Jugend will die Initiative besser vor dem Kiffen schützen. Die Gegner sehen der Hanflegalisierung ein falsches Signal. Sie warnen vor verheerenden Folgen, die das hätte. Wir sind in der Kaffeebar Mokka zu Thun, wo schon, sag jetzt mal, der ein oder andere Joint ist geraucht worden bei Konzerten, die hier schon stattfinden. Befürworter und Gegner von der Hanf-Initiative aus dem Nationalrat treffen bei uns hier aufeinander. Bei uns auch ein Cannabis-Forscher, ein drogenkritischer Arzt, ein Lehrer und der Schauspieler und Kabarettist Patrick Frey als bekennender Kiffer. Im zweiten Teil von der Sendung nach den 9 kann das Publikum allen Teilnehmern von dieser Runde Fragen stellen. Und ich wünsche euch einen recht schönen guten Abend miteinander. Eine vernünftige Hanfpolitik, das versprechen die Initianten im Titel von ihrem Volksbegehren. Der Geri Müller, Nationalrat von der Grünen Partei, ist einer von ihnen. Herr Müller, eure Partei setzt sich für Rauchverbot in Restaurants ein, blaset zum Kampf gegen Tabak und gleichzeitig wollt ihr den Hanf legalisieren. Das eine verteufeln, das andere verharmlosen. Wie geht das zusammen?
Also bei der Tabakdiskussion ist es darum gegangen für den Nichtraucherschutz. Das ist eine andere Sache als hier beim Cannabis. Hier geht es um die Frage, ob es möglich ist, dass man Erwachsenen verbietet, eine bestimmte Substanz zu konsumieren. Und dort ist sich die Partei einer Meinung gewesen. Das ist, geht heute immer noch alles. Man kann sagen, Erwachsene dürfen das eine machen und das andere nicht. Das ist eigentlich die Zielstoßrichtung für die Initiative.
Ebenfalls für die Hanfinitiative setzt sich die SP ein. Wir begrüssen die Nationalrätin Evi Allemann. Frau Allemann, dir sagen, die Polizei könne die repressive Politik gegen Kiffer gar nicht richtig durchsetzen. Darum müssen wir jetzt legalisieren in diesem Bereich. Soll man mit dieser Argumentation als nächstes auch Einbrüche oder Falschparken für straffrei erklären?
Nein, natürlich nicht. Und ich tue auch auf keine Art und Weise das Kiffen banalisieren. Es ist ein schädliches Verhalten, vor allem wenn man es zu viel und in zu hohen Mengen macht. Kiffen ist überhaupt nicht etwas, was ich unterstütze. Aber darum, weil wir heute feststellen, dass gekifft wird, und zwar im öffentlichen Raum, an Anlässen, überall, wo auch geraucht wird. Darum finde ich, dass wir klarere Regeln haben müssen. Wir müssen eine Politik entwickeln, die vernünftig ist, die an Realität nicht vorbeizielt. Was wir in den letzten 10, 20, 30 Jahren gemacht haben, ist nicht eine vernünftige Hanfpolitik. Wir haben keine klaren Regeln gehabt, wir haben keinen genügenden Jugendschutz gehabt. Und genau darum, weil mir die heutige Situation nicht gut genug dünkt, braucht es mehr Regeln, braucht es bessere Kontrolle, braucht es vor allem ein Herz vorgehen gegen den Schwarzmarkt.
Das sind die beiden Befürworter von der Hanfinitiative heute Abend, damit zu den Gegnern. Seine Partei, die FDP, hat ganz knapp die Ja-Parole, ganz knapp, er zeigt es mit den Fingern an, die Ja-Parole zur Initiative rausgegeben. Er selber gehört aber zu den vehementesten Gegnern, der Nationalrat Christian Wasserfallen. Herr Wasserfallen, mehr Freiheit, weniger Staat fordert eure Partei und laut den Parteigrundsätzen, als noch nachgeschaut, für einen Bürger ein höchstes Mass an Eigenverantwortung, gilt das beim Kiffen plötzlich alles nicht mehr?
Ja, ich glaube, die Eigenverantwortung hört einfach dort auf, wo man es nicht mehr im Griff hat. Und wenn man behauptet jetzt, ob Frau Allemann, dass man eigentlich keine klaren Regelungen hat. Mal, es ist eine ganz klare Regelung, es ist verboten. Das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, da kommen wir dann sicher im nächsten Teil des Gesprächs noch darauf zurück, wenn man es dann will, in dem Sinn legalisieren will, dass dann weitreichende Konsequenzen, wie man einen regulierten Markt machen will, wie man dann die ganzen Sachen, Kiffen am Steuer, Kiffen am Arbeitsplatz, das muss man dann alles regulieren und das sind geballte Gesetzesladungen, das kann ich schon jetzt versprechen.
Und dann begrüße ich auch noch die Nationalrätin Ida Glanzmann. Ihre Partei, die CVP, hat Nein-Parolen zur Hanfinitiative beschlossen, will also beim strengen Hanfverbot bleiben. Beim Alkohol hingegen, der Volksdroge Nummer 1, Frau Glanzmann, will die CVP gar nichts von Verbot wissen. Wo bleibt da die Logik?
Also wir sind prinzipiell gegen Verbot. Darum tun wir es beim Alkohol nicht neu machen, das Verbot. Aber wir tun jetzt auch nicht einfach ein neues ein Verbot, das wir haben, auflösen. Die Legalisierung hat für mich nichts damit zu tun, als wir mit dem Verbot vom Alkohol das vermischen. Ich denke, es hat an beiden Orten Themen, die man muss anpacken muss. Wir werden sicher noch über das diskutieren. Gerade der Jugendschutz, der beim Alkohol nicht vertritt, wo ich strenger vorgehen möchte. Wir haben den Jugendschutz beim Tabak, der ebenfalls nicht vertritt. Und jetzt will man es ausgerechnet hier beim Hanf schaffen und ich denke, das wird man auch nicht schaffen. Wir werden im Gegenteil neue Probleme schaffen.
Ich glaube, in einem Punkt sind sich beide Lager einig. Die bisherige Hanfpolitik, das ist nicht das Gelbe vom Ei gewesen. Der jetzige Zustand ist unbefriedigend. Die Frage ist, was man damit macht. Letztes Jahr sind in der Schweiz fast 28'000 Menschen wegen Hanfkonsum verzeigt worden. Es waren rund 2'500, die wegen Handel mit Hanf verzeigt wurden. Herr Müller, offensichtlich gibt es da, wenn man die Zahlen anschaut, doch ein gröberes Problem. Das löst man doch nicht damit, dass man einfach wegschaut und nichts unternimmt dagegen.
Ja, die Verzeigungen zeigen eigentlich auf, dass das ein riesiger Verwaltungsaufwand ist, den man da betreiben tut, für den Handel, für den Konsum von Cannabis. Ich habe Gespräche mit Polizisten, die sagen, dass sie sich eigentlich das leid, das zu machen, weil das braucht eine relativ grosse Zeit, 4 Stunden Arbeit, die sie brauchen dafür, dann geht das vor ein Gericht her, Beweisführung ist extrem schwierig. Also im Prinzip macht man etwas, was nicht sinnvoll ist. Wenn sie vergleichen, vor ein Problem aufgezeigt wurde, man hat im Strassenverkehr, beim Arbeitsplatz Probleme, wenn jemand kiffen tut. Für uns ist völlig klar, wenn jemand die Auto fährt, trinkt er nicht, kifft er nicht, beim Arbeiten ist genau das Gleiche. Aber was der erwachsene Mensch in seiner Freizeit machen tut, da können wir doch nicht regulieren, da hat doch gar keinen Sinn, ihm das zu verbieten. Auch wenn es schädlich sollte sein, wie es vorher ausgeführt worden ist. Jeder Mensch hat das Recht, sich selber zu schädigen. Wir können nicht Recht wegnehmen. Wir haben sogar das Recht, uns umzubringen, wenn es muss sein. Also die Freiheit von der Eigenverantwortung, da müssen wir den Leuten geben. Und Cannabis gehört bestimmt nicht zu den gefährlichsten Sachen, die es gibt. Ich kenne noch immer nicht, nach 10-jähriger Psychiatrieerfahrung, kenne ich immer noch nicht jemanden, der wegen Cannabis alleine massiv geschädigt worden wäre.
Umgekehrt, im Wasserfall macht das Verbot ja nur Sinn, wenn es auch tatsächlich durchgesetzt werden kann. Für das aber bräuchte es viel mehr Polizei. Hätte die nicht gescheiter zu tun, als irgendwelche Kiffer hinten nachzurennen?
Also ich möchte zuerst mal noch dass auf das Recht von der Selbstschädigung zu sprechen kommen. Das wird immer ins Feld geführt, aber mir dünkt einfach, wenn das Recht auf Selbstschädigung die Allgemeinheit betrifft, in den Gesundheitskosten und so weiter, dann ist das Recht auf Selbstschädigung eben nicht mehr, nur für sich selber da, sondern eben auch ganz klare Belastung von der Allgemeinheit. Und zudem mit diesem Argument könnt ihr wirklich auch die harten Drogen legalisieren, das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Das ist mal Punkt 1. Wie man will die ganze Kifferproblematik lösen. Es kann ja nicht sein, dass wenn man sagt, ja, das Gesetz wird nicht respektiert, dann schaffen wir es ab. Ihr habt eine sehr gute Eingangsfrage gestellt. Dann kann man prinzipiell ja alle Gesetze, die nicht eingehalten werden, abschaffen. Weil irgendwie schon eine Art Grenze fließend, wie man die Rechtsprechung machen will. Und es ist ganz klar, man muss ja nicht den Kiffer vor dem Gericht und so weiter belangen, ihn dort bestrafen, sondern es geht ja darum, dass man prinzipiell mal auf ein Bussenverfahren könnte umstellen. Eine sehr moderate Lösung ist auch in der Pipeline im eidgenössischen Parlament. Und ich habe wirklich nie geredet von einem Polizeistaat. Und wir haben nie geredet von einem Polizeistaat. Jedes Gesetz, jede Regelung wird stichprobenartig umgesetzt. Und zwar konsequent umgesetzt. Die können auf der Autobahn nicht jedes Auto kontrollieren. Es gibt einige, die laufen in die Radarfahrer rein und die anderen nicht. Aber wenn man halt ein Bussenverfahren hat, zum Beispiel beim Kiffen, dann tut man die Leute anhalten und dann wird das Geld abknöpft. Und ich bin der Meinung, die Busse sollten nicht allzu tief angesetzt werden.
Vor allem an gleichzeitig, wenn etwas legal ist, dann könnte man das ja als Signal auffassen, gerade für junge Leute, dass es nicht gefährlich ist. Das wäre der Effekt von eurer Initiative. Die geben gleichzeitig im Titel von der Initiative vor, die Jugend zu schützen und gleichzeitig wollen die Drogen verharmlosen.
Nein, ich habe es schon vorher gesagt. Ich will auf keine Art und Weise die Drogen, Cannabis verharmlosen. Genauso wenig, wie ich den Alkohol oder das Nikotin verharmlosen will. Wenn es in einem zu hohen Ausmaß konsumiert, wenn man nicht umgehen kann mit dem Konsum von diesen Substanzen, ist das schädlich für die Gesundheit. Es ist auch schädlich für die Konzentrationsfähigkeit. All diese Sachen tue ich gar nicht bestreiten. Das ist auch lange zu fest gemacht worden von denen, die die Hanfpolitik anders gestaltet haben. Ich möchte eben die Cannabis-Entkriminalisierung nicht als falsches Signal verstanden haben und vor allem nicht als Signal verstanden haben, dass das eine harmlose Substanz ist. Das ist es nicht. Und ich will es überhaupt auch nicht banalisieren. Das Ziel von mir ist, dass wir möglichst wenig Kiffende, chronisch Kiffende haben, möglichst keine Minderjährigen, keine Jugendlichen, die die Substanz mehr oder weniger unreflektiert konsumieren. Ich will vor allem auch keinen Schwarzmarkt, weil ich will der Drogenmafia das Handwerk legen. Und genau für das, denke ich, ist die Politik, die wir heute haben, nicht geeignet. Wir haben eine untaugliche Politik und jedem Politikfeld, wo wir sonst ein solches Scheitern würde beobachten, hätten wir längst Konsequenzen gezogen und längst gesagt, ich glaube, die heutige Lösung ist nicht der Weg, wir brauchen eine andere Lösung. Und dort hat das Parlament sträflich seine Aufgabe nicht gemacht und darum ist die Initiative nötig geworden. Ich selber hätte auch lieber eine Gesetzeslösung gehabt, im Betäubungsmittelgesetz eine bessere Regelung und hätte gehofft, auch, dass das Parlament und auch die bürgerliche Mehrheit würde einschwenken auf einen Gegenvorschlag. Das ist leider nicht der Fall gewesen. Und darum haben wir jetzt die Initiative und das Volk muss entscheiden. Oder zum Beispiel der Ständerat, der CVP-Ständerat Bruno Frick hat es sehr schön und treffend in der Debatte gesagt, das Parlament hat die Aufgabe nicht gemacht, jetzt muss es halt das Volk machen.
Die bürgerliche Mehrheit ist angesprochen, Frau Glanzmann. Wir haben jetzt jahrelang an einem Betäubungsmittelgesetz rumgebastelt. Da wäre eine Cannabis-Lösung drin gewesen. Das hat man dann Bach abgeschickt im Parlament. Und jetzt seid ihr quasi selber geschuld, dass es halt eine Initiative braucht.
Also im Betäubungsmittelgesetz ist das Cannabis insofern erwähnt, als man es als Medikament kann brauchen. Und das unterstütze ich.
Aber die Minimallösung.
Ja, es ist Minimallösung. Und das Betäubungsmittelgesetz unterstütze ich so, wie es vorliegt. Es beinhaltet die Vier-Säulen-Politik, die CVP immer befürwortet hat. Das ist mit der Prävention, Therapie, Schadenminimierung und mit die Repression. Und die Repression ist natürlich das, was wir jetzt genau hier umgehen wollen, wenn wir den Hanf dort legalisieren. Wenn wir Cannabis dort legalisieren.
Aber fürs Kiffen habt ihr keine Lösung anzubieten in diesem Gesetz?
Fürs Kiffen haben wir keine Lösung. Es ist und bleibt verboten. Ganz klar. Das ist ganz klar unsere Meinung. Wir wollen das nicht legalisieren. Und die CVP hat einen Vorschlag gemacht. Ich weiss nicht, ob das beim Betäubungsmittelgesetz war oder bei der Initiative. Ich denke, beim Betäubungsmittelgesetz. Man hat den Vorschlag, den der Herr Wasserfaller vorhin angetönt hat, mit den Ordnungsbussen dort eingebracht und ist unterlegen in der Kommission. Es ist aber ein Vorstoss noch hängig von der CVP, der klar Ordnungsbussen verlangt, wenn man jemanden verwünscht, der dort kiffen.
Also Bussen statt die heutige Regelung. Herr Müller, wieso ist das nicht die Lösung? Wieso will das eure Initiative nicht?
Unsere Initiative wird eigentlich verkannt. Im Prinzip ist das genau der Bundesratsvorschlag von 2001, der gesagt hat, man kann Betäubungsmittel nicht mehr einfach im Einzelnen anschauen, muss ein Gesamtkonzept machen und hat einen Vorschlag gemacht, der eigentlich praktisch gleichlautend ist mit der Initiative. Der Ständerat hat das damals gut geheissen, ich fand, das ist eine gute Sache. Da sind alle bürgerlichen Parteien dabei gewesen, mit Ausnahme von ein paar ganz wenigen. Und erst nachdem der Nationalrat das gekippt hat, also gar nicht darauf eintreten, ist die Initiative entstanden. Das Ordnungsbussenprinzip ist komplett falsch in dieser Frage. Weil vorher ist die Gefährlichkeit angesprochen worden von Drogen. Wenn man sich schädigt, möchte man die Gemeinschaft schädigen. Ja, dann muss ich sagen, dann müsste die Drogen Nummer 1 verbieten, wo rund 1,2 Millionen Schweizer davon betroffen sind, als Problem haben. Das ist Alkohol. Wenn die Gesamtgesellschaft schützen will, müsste das im Prinzip verbieten. Am gleichen Tag, wo wir Cannabis nicht haben diskutieren, am 14. Juni 2006, sagt das gleiche Parlament ja zur Liberalisierung von der grünen Fee, vom Absinth, wo damals auch verboten war, mit schweren Schäden bei der Bevölkerung. Und seit jetzt die grüne Fee frei ist,
haben wir plötzlich kein Problem mehr mit der grünen Fee. Also im Prinzip hätte man etwas lernen aus dem heraus. Verbieten bringt nichts. Sinnvoll umgehen, wie es der Bundesrat 2001 vorgeschlagen hat, wie es die Initiative vorschlägt, da wäre eigentlich ein kreativer Umgang mit einer psychoaktiven Substanz, wo weiss Gott nicht die Gefährlichkeit hat, die jetzt permanent gesagt wird. Ich hoffe, dass dann da auch die Fachleute das noch bestätigen können.
Also Repression versagt, Herr Wasserfall.
Ich mich gerne wiederholen. Also die Repression ist, das hat Frau Glanz mal vorhin eindrücklich bestätigt, das ist einfach eine der vier Säulen von der Drogenpolitik. Und man kann das jetzt hier schon wegnehmen, bei anderen Drogen lassen. Aber dann frage ich mich, wo die kohärente Drogenpolitik bleibt in diesem Land. Und bei dem Beispiel vom Absinthe, ich war dann nicht im Parlament, hat wahrscheinlich anders gestimmt. Also von dem her gesehen, kann ich mir dort nichts anlasten und ankreiden. Aber es ist
die Repression beim Alkohol?
Das ist ganz klar gesagt worden. Wenn man doch jetzt sagt, Alkohol hat eine grosse Auswirkung, es ist legal. Ja, warum wollen wir dann noch eine dritte Droge dazu nehmen, die legal ist? Nein, wir haben dort auch noch mehr Konsumenten, auch noch mehr Probleme. Und das kann es ja, glaube ich, nicht sein. Wir haben prinzipiell jetzt mal die zwei legalen Drogen. Man ist bei allen drei, bei allen beiden dran, Präventionsmassnahmen zu machen. Teil greifen nicht. Beim Rauchen ist es immer mehr so, dass man die Restaurants rauchfrei macht. Man macht Züge rauchfrei. Und jetzt will man in diesem Kontext drinnen. Das Kiffen legalisieren, das widerspricht völlig dem Zeitgeist. Und darum muss man doch jetzt sagen, lassen wir es bei diesen zwei Übeln bewenden und nehmen nicht noch ein drittes dazu. Und es ist einfach ganz klar, und das werde ich auch wieder mal wiederholen, wenn ihr einem Jungen erklären, warum er nicht kiffen soll. Ja, dann die Erwachsenen beschließen, wir das entkriminalisieren, die Drogen. Und gleichzeitig wollen sie den Jungen sagen, aber das ist dann gefährlich. Ja, der begreift doch die Welt nicht mehr. Der begreift doch die Welt nicht mehr. Und ihr in der Initiative her schreibt Jugendschutz. Für die Jugend, im Prinzip, ändert sich ja gar nichts. Weil es ist sowieso ein Schutzalter ab 18. Der Konsument, der Handel, der Anbau für die unter 18-Jährigen, für die Jugendlichen, das ist auch das Jugendschutzargument, wird genau gleich bleiben wie vorher, auch mit dieser Initiative. Und darum, es ist einfach Sand in die Augen gestreut, es löst überhaupt kein Problem, die Initiative. Im Gegenteil, sie schafft viele Unsicherheiten, die nicht nötig sind.
Ja, das fällt auf vor allem an, dass man sagt, das bisherige Regime funktioniert nicht. Und was der Wasserfall gesagt hat, bis 18 gilt aber weiterhin das alte Regime. Das ist ein kleiner Bescheiss.
Nein, ist überhaupt kein Bescheiss. Bis 18 soll das Kiffen verboten bleiben. Das ist ganz klar. Es soll klare Regeln geben, klare Altersgrenzen. Und man kann erst aber über eine konkrete Altersgrenze anfangen zu diskutieren, wenn man auch eine gesetzliche Lösung hat, die wir eben heute genau nicht haben. Und über Jugendschutzmassnahmen kann man erst dann ernsthaft diskutieren, wenn man auch wirklich die nötigen Mittel dafür zur Verfügung stellt. Das kostet etwas. Und genau mit der Lösung, die die Initiative anbietet, nämlich einem geregelten Handel, einem ganz streng kontrollierten Markt, der eben nicht ein Schwarzmarkt ist, wo keine Drogenmafia agiert, sondern wo der Staat ganz enge Grenzen setzt, einem Verkauf und einem Erwerb vom Cannabis. Nur so kann man beispielsweise so über eine Besteuerung von dieser Substanz diskutieren, wo Mittel generiert, um dann zum Beispiel, wenn wir so beim Tabak haben, einen Präventionsfonds zu öffnen, wo man damit Geld hat, um Jugendschutzmassnahmen ganz konkret zu finanzieren. Ich glaube, da ändert sich sehr, sehr viel, wenn man in der Hanfpolitik eben ein bisschen eine andere Richtung einschlagen. Was aber nicht heisst, dass wir wegkommen von Vier-Säulen-Politik. Die Vier-Säulen-Politik ist für alle Drogen, auch für die harten Drogen etabliert. Und dort ist ganz klar, dass die repressive Säule Bestand wird haben, auch in Zukunft. Und Anders, wäre ich nicht bereit, über eine vernünftige Drogenpolitik zu reden. Wir reden jetzt hier ausschließlich über eine Substanz und nicht über die gesamte Drogenpolitik. Es geht nur um die Legalisierung und um eine Regulierung von Substanz Cannabis. Ich glaube, eine Gesellschaft ohne Drogen wird es leider nie geben. Ein totales Verbot ist genauso absurd wie eine völlige Liberalisierung ohne Regeln.
Schauen wir trotzdem die harten Drogen nochmal an. Ihr seid ja sicher auf der Gegnerseite auch der Meinung, da muss man schauen, dass man die Jugend auch vor den harten Drogen schützt. Aber es stellt sich die Frage, tut ihr nicht mit der bisherigen Politik gerade dort reintreiben? Ich habe mal Zahlen nachgeschaut, wo wird das Hanf gekauft. Es gibt Umfragen vom Bundesamt für Gesundheit. Und da sieht man, dass noch vor 4 Jahren ist das gewesen, 6% der Jugendlichen den Hanf auf der, in den Läden haben gekauft, in den Hanfläden. Die hat man dann repressiv alle zugemacht. Und jetzt, letztes Jahr, 13% kaufen den Hanf auf der Strasse, also beim Schwarzmarkt, wo es logischerweise auch noch härteren Stoff gibt. Frau Glanzmann, das ist ja kontraproduktiv.
Also ich denke, mit dieser Initiative, die man jetzt vorschlägt, dass man in den Läden den Hanf kaufen kann, das Cannabis kaufen, ab 18. Jetzt stellen Sie sich vor, ein 15-Jähriger will den Hanf haben. Entweder schickt er einen Kollegen, der ihm das kaufen will, oder er besorgt sich selber. Und ich bin überzeugt, der Schwarzmarkt wird in Zukunft noch mehr oder ebenso fest funktionieren. Er wird nämlich funktionieren für die Jungen. Und das macht mir Angst. Weil dann wird man einfach auf die Jungen losgehen. Ich habe gerade heute gelesen, dass in Zürich jeder 2 zwischen 16 und 20 ziemlich regelmässig kifft. Also dann muss man niemandem sagen, wir haben den Jugendschutz, es ist jetzt verboten, mir geht nicht vor, weil man keine Verzeihungen machen will. Wir können das mit Bussen relativ schnell regeln. Wir haben den Jugendschutz, den ich auch gerade reinbringen möchte, beim Alkohol. Beim Alkohol habe ich das selber erlebt, als es nicht funktioniert, wenn Sie mal ein Fest organisieren und klar definieren, ab 18 darf man den harten Schnaps kaufen und ab 16 Bier und die darunter dürfen keinen Alkohol haben. Sie haben alle, die Alkohol trinken und Sie können das nie kontrollieren. Die kommen und kaufen Ihren Alkohol oder schicken Ihre Kollegen. Auch dort funktioniert es nicht. Wir haben dort auch Prävention und wir haben Prävention jetzt schon gehabt und es funktioniert nicht. Und ich bin überzeugt, wenn wir jetzt eine Legalisierung machen und quasi dann die Erwachsenen rausnehmen und dann auf dem Teller den Hanf servieren, dann haben wir den Schwarzmarkt wirklich für die Jugendlichen und dann werden wir einfach ein grosses Problem haben. Zudem wird dazu kommen, als wir das nächste Gesetz oder das nächste Verbot werden diskutieren im Parlament, da bin ich überzeugt. Und wenn die Initiative durchkommt, werde ich selber auch mithelfen, so einen Vorstoss einzugeben, als wir das Kiffverbot macht in der Öffentlichkeit, weil wir Rauchverbot haben.
Eine besonders umstrittene Frage ist ja, wie gefährlich ist das Cannabis überhaupt? Welche Wirkung hat das Kraut bei denen, die es konsumieren? Es hat einen zweiten Tisch hier bei uns auf dem Podium. Da ist ein Cannabisforscher, ein drogenkritischer Arzt, ein Lehrer und der Schauspieler Patrick Freisi versammelt. Mein Kollege von der DRS-Inlandredaktion Alexander Sauter redet mit Ihnen über Abstürze und Höhenflüge beim Cannabiskonsum.
Patrick Frey, wenn wir gerade bei Ihnen anfangen, Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, Sie haben ausser LSD schon ziemlich alle harten Drogen ausprobiert. Was passiert denn mit Ihnen, wenn Sie Cannabis konsumieren?
Ja, also ich bin jetzt da nicht Stellvertreter von Bollhofen. Das ist ein relativ lustiges Interview gewesen, ein pointiertes Interview. Und ja, ich bin schon relativ lang auf der Welt. Doch, stimmt alles, was ich sage. Natürlich stimmt alles. Nein, ich bin schon relativ lang auf der Welt und das heisst eigentlich nicht sehr viel, dass man alles mal ein bisschen ausprobiert hat. Und ich glaube, es ist jetzt auch nicht rot, wo man so über Drogenwirkung muss diskutieren. Was ich einfach mal sagen ist, das Problem ist, dass in der Politik und auch im Sozialen vor allem über die Schädlichkeit von Drogen immer diskutiert wird. Und das Problem ist, man kann ja auch mal den Nutzen von Drogen erwähnen.
Hilft also, Ihnen denn ja wichtige... Drogen beim
Schaffen? Nein, nicht, nicht schaffen damit. Nein, es geht nicht um das. Es geht einfach um die positive Wirkung, warum eigentlich die Leute Drogen nehmen. Und der wesentliche Grund, warum die Leute Drogen nehmen, ist, dass sie ihnen etwas bringen. Zum Beispiel nur schon Entspannung oder ein gewisses Wohlbefinden. Also jeder, der Alkohol trinkt, weiß das. Bis zum dritten Glas ist das ein grosses Wohlbefinden. Es wird warm, man fühlt sich gut, man ist selbstsicherer, man verliert seine Hemmungen, man redet leichter. Und beim Cannabis ist es ja ähnlich. Es ist ein gewisses Wohlbefinden, ein gewisses Entspannung. Das Bewusstsein wird ein bisschen erhellt. Man merkt, dass man anders denken kann, man hat andere Assoziationsketten. Das kann sehr angenehm sein, um das zu erfahren, weil man dann weiss, dass der Geist, den man normalerweise hat, die Vernunft, die man normalerweise hat, nicht alleinselig machen auf der Welt. Es gibt noch andere Dimensionen vom Hirn, die offenbar in einem drinstecken. Und die kann man dort so ein bisschen ausprobieren und dann kehrt man wieder zurück. Die Wirkung, die Sie jetzt abfragen, die Wirkung ist relativ kurz und überschaubar und kontrollierbar. Die halten nicht irgendwie 3 Tage an oder irgend so etwas. Also Das Problem ist, dass ich im Moment wieder, und zwar jedes Mal, ich erlebe das eigentlich, seit ich erwachsen bin, all paar Jahre, man könnte sagen, alle Jubeljahre kommt wieder die Diskussion mit der gleichen alten Verteufelungsstrategie, wie schlimm das die Drogen ist und wie furchtbar. Und eigentlich erinnert es mich ein bisschen, ich muss es gerade so krass sagen, ein bisschen an die Verteufelungsstrategie vom Onanieren im 19. Jahrhundert, wo man gesagt hat, das Rückenmark wird weich, man kann nicht mehr denken, man wird impotent, man kann nie mehr Kind haben und so weiter. Wenn man die Haschisch-Diskussion von den 50er und 60er Jahren liest, wo das jetzt auch wieder ab und zu aufgekocht wird, also vor allem vom rechten Spektrum her, dann hat es tatsächlich so eine absolut unsinnige Gefahrenbeschreibungen vom Cannabis drin.
Gehen wir doch trotzdem schnell vom Rückenmark nochmal schnell zur Psyche zurück, ja. Bei dem, was Hanf nachher auslöst. Rudolf Brennnisen, Sie sind am Departement für klinische Forschung von der Universität Bern, einer der führenden oder der führende Hanfforscher in der Schweiz. Das, was der Patrick Frey jetzt erklärt hat, von der Wirkung, was es auslöst. Sie als Forscher, stimmt das? Ist das das, wo Hanf auslöst, wie Mensch, im Körper?
Das ist grundsätzlich richtig. Wir wissen seit den 90er Jahren, dass man im Hirn so Adoc-Stellen hat, Rezeptoren. Und wenn das THC beispielsweise, man hat auch körpereigene Cannabinoide übrigens, alle Säugetiere haben die. Da bin ich auch schon gefragt worden, warum stehen wir denn nicht dauernd im Rausch? Das ist ein Thema für sich, die sind sehr kurzlebig. Also das THC dockt eigentlich der da, wo die körpereigenen Cannabinoide andocken. Und das löst eine ganze Kaskade von physiologischen Prozessen aus und biochemischen. Unter anderem dosisabhängig eine Veränderung von der Wahrnehmung, von der Reaktionsfähigkeit. Es ist nicht eine aggressiv machende Substanz, das THC, wenn wir jetzt vom THC reden. Es ist ein mildes Sedativum, ein Beruhigungsmittel und kann auch das Bewusstsein ein bisschen verändern. Es ist aber nicht ein Halluzinogen wie LSD. Und übrigens ist Cannabis keine harte Droge. Das möchte ich hier doch noch betonen.
Daniel Beutler, Sie sind Arzt, Co-Präsident vom Dachverband von der abstinenzorientierten Drogenpolitik, leiten selber auch eine Drogenentzugsklinik. Sie haben früher selber auch Cannabis konsumiert. Wie hat es bei Ihnen gewirkt?
Ich befasse mich schon manches Jahr mit dieser Cannabis-Problematik, wie angetönt, ein paar Jahre als Hanfaktivist, unter anderem in diesen Räumen hier und jetzt schon ein paar Jahre als vehementer Gegner. Und da werde ich doch anknüpfen an das, was der Professor Brönnisen sagt. Ich werde kurz ausholen. Wir haben in Bern an der Uni einen Immunologen, der heisst Professor Beda Stadler. Das ist gar nicht mein Freund, was seine Geistes- und Glaubenshaltung angeht. Aber der hat ganz etwas Geniales gemacht. Der hat in einer Kolumne mal den Begriff von Entschlackung hat er hinterfragt. Weil niemand auf der Welt kann sagen, was Entschlacken eigentlich ist. Und wir konsumieren für Tausende von Franken Wässerli und Pulverli zum Entschlacken. Und es weiss effektiv niemand, was das ist. Und genau auf die gleiche Art ist meines Erachtens der Begriff weiche Drogen entstanden.
Jetzt gehen wir schon fast ein bisschen zu weit. Ich würde nämlich doch noch wundern, was Sie gespürt haben, was Sie geraucht haben.
Hört, das Cannabis ist so individuell und das ist ganz ein wesentlicher Punkt und da möchte ich einfach anknüpfen, was Frau Allemann gesagt hat, wegen der Schädigung. Schaut, es gibt ein Modell, wenn ihr vier Leute habt, die kiffen, merkt einer praktisch nichts. Der zweite hat eine so leicht entspannende Wirkung, der dritte hat eine stärkere Wirkung, überkommt unter Umständen psychische Probleme, wenn er zu viel tut und der vierte ist Psychose und Schizophrenie gefährdet. Das ist ganz jetzt ein klarer Fall und bei mir ist es so gewesen, dass ich eine sehr starke Wirkung verspürt habe. Ich habe einen exzessiven Konsum betrieben und ich habe selber eine Art Psychose durchgemacht, die noch lang nach dem Absetzen von diesem Konsum nachgewirkt hat. Es war ein schmerzhafter Heilungsprozess gewesen und ich will das niemandem zumuten.
Wir haben jetzt da vier verschiedene Sachen gehört. Sandra Rieser-Liebe, Sie sind Lehrerin, SVP-Stadträtin hier in Thun. Wir haben gesagt, das müssen wir schnell sagen, Sie können nicht für das Schulhaus reden, wo Sie angestellt sind. Welche Vorstellung löst bei Ihnen mehr Entsetzen aus? Die Vorstellung der bekifften Schülerinnen und Schüler oder die Vorstellung der bekifften Lehrerinnen und Lehrer, die den Unterricht geben?
Das ist mir jetzt noch nie begegnet, dass ich bekiffte Lehrer in einem Lehrzimmer angetroffen habe. Ich glaube auch, dass man nicht unbedingt die Schüler oder die Jugendlichen in diesen Schulen, Gewerbeschulen, Gymnasium, deutlich sehen, dass sie bekifft sind. Das machen sie eher auch im privaten Bereich oder am Wochenende. Aber ich muss sagen, so verharmlosen, wie es jetzt der Herr Brennisa macht, kann man es wirklich nicht, wenn man weiss, dass die Hanfpflanzen sehr hoch gezüchtet können sein, THC-Gehalt haben, die rasch nach oben steigen.
THC, das ist das, was der Rausch
bewirkt. Der starke Wirkstoff. Da kann man nicht von Harmlosigkeit reden, da kann man nicht mehr zwischen weichen und harten Drogen gross unterscheiden. Und ich muss mich dann schon fragen, wie sieht es denn aus für Leute, die vor eine Vorbildfunktion sollten haben, Lehrmeister, Eltern, Lehrer, wenn sie dann so mit einer Notbox-Stimmung kommen, wenn man die Arbeitszeiten nicht einhalten kann. Und da habe ich manchmal schon das Problem, dass man manchmal einfach das Wünschbare vom Machbaren nicht ganz trennen kann.
Rudolf Brenni, Sie sind angesprochen, Sie denken zu verharmlosen.
Also das ist einfach ins Maul geschoben, das stimmt nicht. Übrigens harmlos oder weich oder nicht weich, das sind Definitionen von der EU, von der WHO, das ist in der Literatur so festgelegt. Ich darf noch sagen, dass die Behörden, die Gesundheitsbehörden, das Drogenforschungsinstitut von dem Land, von den USA, mit der repressivsten Politik kürzlich eine Hitparade rausgegeben hat. Auf Platz 1 ist Heroin, Platz 2 ist Kokain, auf dem letzten Platz ist Cannabis. Und noch ein bisschen vorher ist der Kaffee. Also da muss man sich schon überlegen, und das ist für mich entscheidend. Schadensminimierung ist gesagt, das ist doch genau der Punkt. Die Lösung, die wir jetzt hier diskutieren mit der Initiative, das ist nicht eine gute Lösung, aber es ist die weniger schlechte. Also ist doch für mich das Kriterium, dass man den Schaden, der doch eher im sozial-ökonomischen und was auch immer Bereich ist, dass der grösser ist als der Schaden im pharmakologischen Bereich. Also das Stichwort, das Risikopotenzial vom Hanf, und dort sollten wir mal drüber reden.
Also ich bin ja da als Experte eingeladen. Und ich will jetzt einfach mal kurz etwas sagen zu der Keule, die er jetzt gerade erwähnt hat, nämlich das mit der Psychose. Weil da gibt es ja die Studie Rössler, wo immer wieder zitiert wird von Zürich.
Das ist die Studie von der Uni Zürich, die Anfang des Jahres
genau,
ist.
Und die Studie hat Folgendes gemacht, die hat einfach Zunahme von der Schizophrenie Neuerkrankungen gemessen im Zeitraum 77 bis 99, glaube ich. Und hat die verglichen, statistisch verglichen mit der Zunahme an Haschischkonsum bei jungen Männern. Und zwei Sachen kann die Studie nicht erklären, drei Sachen kann sie nicht erklären. Warum im Zeitraum Mitte 80er Jahre hat der Cannabiskonsum sehr stark zugenommen und neue Krankheiten abgenommen. Das Zweite, was er nicht erklärt, ist, dass nach 2001, wo der Haschischkonsum noch mehr zugenommen hat, die Psychose auch wieder abgenommen haben. Und das Dritte, was die Studie nicht erklären kann, ist, warum bei den jungen Frauen, wo ein rasanter Zunahme vom Haschischkonsum feststellen war, nur eine ganz leichte Zunahme von der Erkrankung aus dem schizophrenen Formenbrech zu feststellen war. Die drei Sachen, die Studie ist eigentlich nicht dazu da, den Zusammenhang festzustellen. Die Studie sagt einfach, mehr oder weniger sagt es einfach in der gleichen Zeit, generell hat der Haschkonsum zugenommen und die Neuerkrankungen. Eine Korrelation ist komplett unklar. Auch Kausalität ist unklar. Das Gleiche gilt, ja, ich werde noch schnell das fertig machen, mit den psychosozialen Schäden, Folgeschäden, ist völlig unklar, bei all den Studien, die es gibt, ob die Kausalität so umläuft, dass Leute, die psychosoziale Probleme haben, Leute sind, die dann eher chronisch zu Cannabis greifen, als dass Leute, die Cannabis konsumieren, nachher psychosoziale Folgeschäden haben. Keine von diesen Studien sagt aussagekräftig, dass es psychosoziale Folgeerkrankungen gibt durch einen exzessiven Cannabiskonsum. Keine einzige Studie. Das muss man einfach mal ganz klar festhalten.
Der Verfasser von der Zürcher Studie ist nicht da, der kann nicht direkt entgegnen, aber die Frage an Sie, Daniel Beutler, in dem Fall tun Sie da einfach den Teufel an die Wand malen?
Nein, ja, gar kein Interesse daran. Also das mit der Frau ist vielleicht so, dass sie jetzt härtere Rücken machen, ich weiss nicht. Und schaut mit diesen Psychosen, die Studien basieren auch auf Klinikeintritten, praktisch ausschließlich. Und heute ist es einfach so, dass ihr natürlich im ambulanten Bereich viel die besseren Möglichkeiten habt, die Psychosen zu behandeln. Viel verlaufen ja unterschwellig, also ich selber bin in einer Klinik eingetreten, darf das sagen, es ist auch nicht, zum Glück nicht nötig gewesen. Und die sind natürlich nicht erfasst. Und die Rössler-Studie ist nichts mehr als ein Puzzlestein. Und es ist einfach so, wenn ihr 70% von einem Puzzle habt, dann könnt ihr eine klare Aussage machen, was da für ein Bild daraus entsteht. Und wenn diese und diese und diese Studie nicht das zeigt, was wir jetzt vorhin behauptet haben, dass es wirklich die Psychosen verursacht, dann ergibt es aber das ganze Bild. Und dort ist ganz eindeutig, dass sich die Studienlage verdichtet in die Richtung, dass Cannabis ganz sicher keine harmlose Droge ist und Cannabis noch viel weniger eine weiche Droge ist.
Rudolf Brennitz, das schüttelt ganz heftig mit dem Kopf.
Ja, also über die Rösel-Studie wollen wir nicht mehr weiter diskutieren. Es ist von Leuten aus einem eigenen Lager, also aus der Psychiatrie, sehr stark kritisiert worden, sehr massive methodische Mängel. Die Interpretation ist absolut haarsträubend. Auch das mit den Frauen, das habt ihr richtig gesagt, wenn man das genau anschaut. Psychose, ich glaube, hier müssen wir über Prädisposition reden und über Konsumenten, die nicht konsumieren sollten. Gibt es Risikogruppen, ja oder nein?
Also es gibt Leute, die gescheiter nicht würden Hand rauchen. Absolut.
Dass sie Jugendliche, wenn sie Schulprobleme haben und überhaupt Jugendliche, ich glaube, da bin ich 100% der gleichen Meinung wie die Leute von der Gegenseite. Es sind schwanger, jetzt der THC geht locker der Plazentarschranke durch. Und auch das, da muss ich zustimmen, es gibt ganz neue Studien, die zeigen, dass die Entwicklung vom Hirn, von den Nervensträngen, welche Interpretation, dass man daraus macht und wie weit das geht, kann man diskutieren. Aber zumindest das hat man im Tierversuch gezeigt. Zu übertragen auf den Menschen ist dann wieder ein anderes Thema.
Sandra Riese, glauben Sie denn, die Schüler wissen, dass sie es gescheiter nicht würden rauchen? Mhm. Gerade die mit den Schulproblemen.
Ja, ich glaube, wenn der Bund ein ganz klares Zeichen würde setzen und das Verbot würde weiterführen, dann würden sie es wissen. Und dann ist es einfach klar und dann gibt es nichts. Und ich finde einfach, es ist einfach eine Resignation gegenüber. Wir halten einfach die Stange ein und lassen von dem Druck von aussen irgendwie weiter runterdrücken. Aber ich, als Lehrer, aktive Lehrer, muss einfach sagen, ein Wort sollte noch gelten, eine Linie sollte noch gelten. Und das braucht einfach die Jugendlichen und die Kinder sowieso. Und noch etwas in dieser Hanf-Initiative, wenn man da von dem Jugendschutz, wenn ich gleich noch ein bisschen ableite, was Sefi Alimano hat gesagt, da sieht man zum Beispiel nichts von 18-Jährigen geschrieben. Das ist ja auch ganz unklar definiert. Das hängen die Jumper einfach in der Luft. Und mit dem Jugendschutz will man jetzt einfach, das ist wie ein Feigenblatt, das man reinbringen will. Und also allein auf einer Verfassungsstufe finde ich das sowieso nicht gut. Das hat man noch ins Betäubungsmittelgesetz jetzt revidiert, weil ihnen das ist ja klar. Ja.
Werden den ganzen Teil vom Jugendschutz nach dem zweiten Teil nach der 9 noch ausführlich diskutieren, Patrick Frey?
Ja, also ich glaube eben wegen der Disposition, ich finde das eben genau sehr wichtig, ich glaube, dass eben in allen Kulturen der Konsum von Drogen ist ritualisiert, ist geregelt, folgt bestimmten, also bis zum Katkäuen oder bis zum Kokablättenkäuen, das hat bestimmte Regeln, wenn man das macht, wo man das macht, wer das darf machen, wer darf welche Drogen konsumieren. Es geht bis zu Drogen, die nur, ich weiß nicht, Schamanen dürfen konsumieren. Weil, aus Schutzgründen auch. Weil man das anderen Leuten nicht zumuten. Und was wir machen ist, wir müssen die Drogen, die bei uns relevant sind, und Cannabis ist jetzt einfach mal, egal was man darüber denkt, relevant. Es sind immer hingegen, die Schätzung von 500.000 Leuten ist wahrscheinlich nicht so übertrieben. Und in dem Sinne ist auch, muss ich sagen, auch wenn es ein paar Psychosefälle gibt, muss ich einfach sagen, wo der Psychosezustand sich verschlimmert oder wo sogar eine Psychose überkommt, das sind im Vergleich einfach sehr kleine Zahlen im Vergleich zu Alkohol vernachlässigbare Zahlen. Ich muss einfach sagen, wenn man neu tritt in die psychiatrischen Kliniken, sind, glaube 16% sind wegen Alkoholmissbrauch und gerade nach der Depression. Also wenn man das vergleicht, ist das einfach Peanuts, muss man sagen. Und was ich meine eigentlich ist, dass Drogeninitiative ist einfach ein Schritt, ein möglicher Schritt. Es braucht noch viel weitere. Zuerst mal muss man etwas bis zu einem gewissen Punkt legalisieren und regulieren und ritualisieren. Und erst dann kann man darüber reden, wer darf es jetzt genau haben, wer darf es konsumieren, wo darf man es konsumieren. Wie beim Rauchen. Rauchen ist jetzt mal, in den 60er haben alle Leute überall geraucht. Jeder Mensch hat Kette geraucht. Und es war vollkommen wahllos gewesen. Und jetzt langsam reguliert sich das Rauchen an bestimmten Orten. Wieder so, wie was angefangen hat, wo es Raucherzimmer gegeben hat, Kaffeestübli, sogar besondere Räume, wo man heiße Schocke konsumiert hat, weil das als Droge gegolten hat, Kakao. Also das heisst, so eine Hanf-Initiative ist genau das, der erste Schritt, bevor das nicht legal ist. Und man sagt, das gibt's jetzt bei uns. Und darum muss man es auch legalisieren, im sozialen Sinn legalisieren. Passiert gar nicht. Bis dann wird es eben nicht geregelt.
Wenn wir doch das gerade aufgehen, zurück an Politikerinnen und Politikertisch. Wir haben es von Patrick Frey gehört, eine gewisse Verteufelung findet in seinen Augen statt, dass das Problem wird da aufgebaut. Herr Wasserfand, ihr bekämpft eigentlich Windmühlen mit eurer Gegnerschaft gegen die Initiative?
Nein, ganz so gar nicht. Also, ich werde schon mal ein bisschen davon abkommen, da die Werbespots für Drogen zu konsumieren, da schon ein bisschen einzudämmen. Ich glaube, das ist nicht der Zeitpunkt, wo man das machen sollte. Insofern nicht, weil es gibt einen gewissen Silberstreifen im Horizont. Und das ist auch ganz klar erwiesen, dass der Cannabiskonsum gerade heutzutage wieder einigermaßen rückläufig ist. Und zwar das nicht nur auf die Schweiz beschränkt, sondern eigentlich auch Europa beziehungsweise fast weltweit rückläufig ist. Das sind erhärtete Zahlen. Dort kann man das wirklich nachweisen. Und es gibt auch Gründe, warum das so ist. Es gibt nämlich den Grund, dass man eben über Gefahren, über Konsequenzen von dieser Substanz hat lernen, diskutieren und dass die auch ankommen bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Und das ist der Weg, den wir müssen gehen. Und jetzt kann man nicht wieder die alte Leier von Banalisierung, von Verharmlosung, noch Werbespots für Drogen einschalten. Also da wäre mich wirklich vehement dagegen. Und jetzt ist mal die Diskussion die, dass man jetzt über die Hanfinitiative redet, über eine Entkriminalisierung redet, oder mit einer Legalisierung redet, die ich ganz klar bekämpfe, weil es ist einfach eine Banalisierung. Man hat einen Silberstreifen im Horizont und den darf man jetzt nicht gefährden.
Ja, das ist vermutlich wegen der Sättigung vom Markt. Aber einen Werbespot habe ich in keiner Art und Weise gemacht für Drogen wie der Weiche in der Härte. Ich mache da gar keine Propaganda. Ich sage nur, was einer Gesellschaft gut tut, ist, wenn man ihren Umgang mit Drogen, und da gibt es jetzt einfach mal, ob ihr das jetzt wollt von der SVP oder nicht, es gibt den Umgang mit Drogen. FDP. Ja, das ist egal, oder FDP, FDP, S. Das ganze rechte Spektrum meint ja, es gäbe eine Gesellschaft ohne Drogen. Oder gibt es jedenfalls vor, während man den nächsten Wein bestellt. Und das ist genau das Problem. Weil der Wein ist der Alkohol ist wahrscheinlich die bestgeregelte Droge in unserem Land. Trotzdem gibt es, gemessen an der Schädlichkeit, ist natürlich der Zugang extrem leicht, oder? Trotzdem gibt es eine starke Ritualisierung vom Alkohol. Bei Festen nimmt man den Alkohol nach dem Essen, nimmt man noch einen Verdauungstrank, am späteren Abend ein Bier und so weiter. Das ist alles, gibt es Feierabendbier. Es gibt alles so kleine Ritualisierungen. Und mit allen Drogen, die eine Relevanz erreichen, es ist einfach nicht abhängig von der Meinung von ein paar Politikern. Muss man so weit kommen, dass es zu einer Ritualisierung und zu einer gesellschaftlichen Umgang damit kommt, wo nicht mit der Justiz kann geregelt werden. Also, das müsst ihr einfach irgendwann mal einsehen.
Das ist ganz klar die Qualität von der schweizerischen Politlandschaft. Die haben wir eine Initiative vor uns und über Initiativen die nicht einzelne Politiker abstimmen, sondern das Volk. Und das Volk kann sich in dem Sinn hier die Regeln selber geben, ob es die Cannabis-Substanz das THC als Wirkstoff will ritualisieren, sozialisieren, legalisieren. Und das ist ja Qualität. Und es ist, glaube ich, nicht der einzelne Politiker, der hier darüber abstimmen. Und darum setze ich mich natürlich vehement dagegen ein. Weil es ist eine richtungsweisende Angelegenheit, ob jetzt die Initiative durchkommt. Und ich persönlich will jetzt nicht, dass man Cannabis ritualisiert. Darum bin ich hier.
Jetzt kommt es aber darauf an, das Volk wollte ja wissen, was es überhaupt überkäme, wenn sie ja würde sagen zur Initiative. Geri Müller als Mitinitiant. Es heisst in dieser Initiative ein bisschen wulkig, der Bund erlässt die Vorschriften. Wie stellt ihr euch das denn konkret vor? Gibt es dann wie einen staatlich geprüften Hanf?
Das ist richtig, das gibt es eigentlich. Unsere Vorschläge gehen ja noch einmal ganz klar zurück auf die Botschaft vom Bundesrat 2001 und dass der Bundesrat das Kiefer-Organ wäre, das jetzt hier unbedingt das Kiefer ritualisieren kann man jetzt dem Bundesrat nicht vorwerfen, zumindest nicht dem von 2001. Was aus dem heraus entstehen kann, was der Patrick Frey richtig gesagt hat, das ist etwas ganz anderes, das kann man nicht gesetzlich regulieren, sondern der Bundesrat hat vorgeschlagen, dass man die Handlungen Anbau, Verkauf, Konsum und Besitz von Cannabis grundsätzlich entkriminalisieren. Das ist eigentlich die einzige richtige Voraussetzung. Alles andere, was nachher passiert wird, ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Wir müssen uns einmal zurückerinnern. Cannabis gibt es nachweislich seit etwa 5000 Jahren in der Schweiz. Und wird seit 5000 Jahren konsumiert. Der Wein, den vorhin Patrick Frey gesagt hat, ist seit 2000 Jahren Träumer, haben uns den gebraucht, wir haben mit dem später gelernt umzugehen. Und eigentlich der Gegenstand, warum das wir das verbieten, ist eine Gesetzgebung in den USA, die namentlich hergestellt worden ist von Alkoholherstellern, wo die Drogen haben wollen verbieten. Und das war aus rassentheoretischen Gründen, weil die Schwarzen und die Immigranten aus dem Süden, aus Südamerika das konsumierten, das eben ihnen wegnehmen. Und dann ist der Siegeszug gekommen, auch durch Europa durch, bekämpft Cannabis. Die Diskussion haben wir jahrelang, die ist nicht neu da gewesen. Und ich mag mich an Briefmarken erinnern, mit halb gespaltenen Gesichtern, wie die Leute aussehen, wenn sie eins gekifft haben, etc., etc. Die Realität ist eine andere. 500'000 Leute haben schon gekifft und die wenigsten von denen haben einen halben Kopf. Ich habe selber auch 20 Jahre lang geraucht gehabt, ich habe keine Konsequenzen erlebt von dem. Und ich muss nochmal sagen, ich bin lang an der Pforte gestanden von einer psychiatrischen Klinik. Wir haben Patienten gehabt, wo THC im Blut haben. Aber Prädisposition war eine Psychose. Und wenn jemand weiss, was eine Psychose ist und was die Leute machen, um Psychose zu bekämpfen, die nehmen alle möglichen Mittel, weil das ist so etwas Schreckliches. Sie gehen nicht zum Arzt, weil die glaubt, der Arzt glaubt nicht, was sie erleben tun, und nehmen unter anderem auch Cannabis. Das ist der Zusammenhang. Aber dass jemand eins geraucht hätte und zack, eine Psychose bekommen hätte, davon kenne ich den Fall wirklich nicht. Ich weiss auch nicht, dass in der Literatur so etwas beschrieben worden wäre. Und da muss man von dort wirklich sagen, wir erwachsene Menschen, und darum dürfen sie den Jugendschutz nicht ganz abspielen. Wir erwachsene Menschen müssen uns selber kennenlernen, was wir vertragen und was nicht. Dass ich den Jugendlichen, ich bin einmal einmal Lehrer gewesen, generell verboten habe, in sämtlichen Sommerlager oder was es auch immer war, Cannabis, Alkohol, Tabak zu konsumieren, hat damit etwas zu tun gehabt, dass ein Kind eine andere körperliche Struktur hat als ein Erwachsener, dass ein Kind Verantwortung in dem Moment nicht kann übernehmen, dass ich es stellvertretend übernehmen muss. Und das habe ich dem Kind ganz klar kommuniziert, dass alle drei nicht konsumiert werden dürfen. Aber wir haben mit dem Kind über das wollen und können reden.
Sagt der Ex-Lehrer Müller, damit zur Lehrerin Reiser, Frau Reiser, wenn man es verbietet, ist es nicht recht cool für eure Schülerinnen und Schüler.
Ja, da könnte man fast sagen, eher umso mehr. Also das ist doch, ich würde jetzt, dürfte ich noch ganz kurz zurückblenden. Ja,
nämlich, bevor noch schnell ich zu dieser Frage, ist es nicht besonders spannend, was verboten ist, und erst dann konsumiert man es ziemlich zünftig. Nein.
Ja, aber einerseits bin ich überzeugt, dass es auch noch eine innere Stimme gibt bei gewissen, die sagen, das ist verboten, das darf ich nicht. Das ist auch die andere Seite. Das ist nicht nur die Seite, die es nirgends anfängt, geht ausnutzen. Das muss man ganz klar sehen. Gary Müller hat noch geschichtlich ziemlich zurückgeblendet. Und ich auch noch zurückgeblendet, wenn man im Parlament schaut, Drogenpolitik, die ist eigentlich immer wieder aufgegriffen worden. Die ist gegen wieder dran gekommen, Alkohol rauchen, eigentlich weniger. Da komme ich nicht zurück zum Wasserfallen. Das ist schon nicht einfach nur die Sache vom Bund, die Aufgabe, die Drogenpolitik zu lösen. Also da kann man dann runterbrechen, wirklich zurück an die Erziehungsberechtigten und die erste Säule mal dran nehmen, Prävention mit möglichst vielen Kampagnen eben punkto in den Schulen, in den Verbänden, beim Sport, bei den Eltern ringsherum, dass man dort Wert darauf legt und sich vielleicht auch mal auf eine abstinenzorientierte Drogenpolitik festlegen und nicht alles freigeben und nach mir die Sintflut. Dann haben wir ein bisschen Utopie.
Frau Allemann von der SP, ihr seid auch für die Initiative, kann man es dem Staat einfach delegieren, die Aufgabe zu übernehmen, das zu regeln?
Nein, natürlich nicht, weil ich glaube, die ganze Problematik ist, wie es der Herr Frey vorher richtig gesagt hat, es ist nicht ausschließlich eine politische Frage, es ist nicht ausschließlich ein politisches Problem. Ich glaube, es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, ein gesellschaftliches Phänomen, und es wird immer sehr schwierig sein, den Kampf gegen Zucht zu führen und die richtigen Mittel zu ergreifen, weil es auch sehr individuell ist. Es ist nicht nur die Wirkung individuell, sondern auch der Reiz ist sehr individuell. Die einen fühlen sich, wenn etwas verboten ist, besonders hergezogen, andere können mit Verbot besser umgehen. Ich glaube, über das müssen wir politisch, jetzt auf der politischen Ebene, gar nicht unbedingt diskutieren. Was auch sehr richtig ist gesagt worden, es ist nicht primär die Substanz, was das Problem ist, sondern die Konsumumstände und das Konsumverhalten. Und es gibt schädlichen Konsum und es gibt weniger schädlichen Konsum, also risikoarmen Konsum. Und unsere Initiative zielt ganz klar darauf, dass wir Massnahmen ergreifen beim schädlichen Konsum, dass wir klare Regeln aufstellt, dass man eine bessere Kontrolle hat, auch gerade vom Markt. Und ich stelle mir zum Beispiel vor, dass man der Cannabis in Drogerien geht, kann kaufen. Also nicht ein Ort, der besonders cool ist für Junge.
Hanf in Drogerien, Herr Beutler, ihr seid gegen die Initiative. Was spricht gegen das Modell? Das wäre ja dort geregelt und kontrolliert.
Ja, einfach mit einem horrenden Aufwand. Ich war zu viel an Podien, Radiodiskussionen, alles Mögliche. Man hat viele Leserbriefe gesehen. Aber ja, bis auf den heutigen Tag nicht eine einzige praktikable Lösung gehört, wie man das wirklich will regeln will. Besonders, wie man die Altersgrenzen einhalten will. Und ich bin ehrlich ein bisschen erstaunt, dass ihr das Vier-Säulen-Prinzip auf die Cannabis-Frage anwendet. Weil ihr tut zwei Säulen, Prävention und Repression, putzt ihr fort. Und das, wie weit ihr Prävention betreiben? Sagt mir wirklich, wie weit ihr Prävention betreiben, wenn ihr das Cannabis legalisieren wollt? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und das Dritte ist das, ist die Frage von Solidarität. Und das soll eine provokative Frage sein an die links-grüne Seite. Wir nehmen das Wort Solidarität so gerne ins Maul. Und wir politisieren hier zum Wohl der Gesellschaft. Und wir haben, wie der Patrick Frey gesagt hat, vulnerable Leute. Wie wäre es mit der Solidarität diesen vulnerablen Menschen gegenüber, auf die Liberalisierung einfach zu verzichten?
Herr Brönnisen, als Forscher, ihr sympathisiert mit der Initiative, könnte man denn irgendwie die Hanfprodukte so qualifizieren und rausgeben, dass man überhaupt kann unterscheiden zwischen harmlosen und weniger harmlosen Produkten?
Also zuerst mal bin ich provoziert worden mit dem Ausdruck Drogerie. Also ich nehme an, dass die Apotheke meint damit. Als Pharmazeut muss ich sagen, der Hanf, sei es als Heilmittel, das ist ja der Bestandteil von der Revision des Betäubungsmittelgesetzes, oder sei es als Pflanze für einen Freizeitkonsum, gehört in die Apotheke. Und zwar gehört der Hanf als staatlicher Hanf in die Apotheke, wenn wir ein staatliches Heroin haben, wenn wir ein Swissmedic registrierte Heroin haben. Und das ist, weiss Gott, ein Programm, das sich bewährt hat. Damit, mit dem staatlichen Hanf und mit dem Apotheker, ist die Qualität von der Abgabe, Kontrolle, Betäubungsmittelkontrolle und Kontrolle von der Qualität per se, Stichwort Pestizid, Fungizid etc. auf der Strasse, ist gewährleistet. Und so könnte es funktionieren.
Frau Ganzmann, so würde es funktionieren. Was spricht denn dagegen noch?
Also ich frage mich einfach, ob man am Schluss noch ein Rezept holen muss. Also man darf keinen Hanf konsumieren.
Das
okay,
ist
so. Aber dann sind wir genau gleich wie heute. Genau gleich nein, weiterkommen wir mit dem Betäubungsmittelgesetz, wo man aufgrund von einem Rezept nachher Hanf überkommt. Und dann müssen wir es nämlich gar nicht legalisieren.
Also, noch eines, der Hanf ist ein Betäubungsmittel. Auf der medizinischen Seite wird es ein Betäubungsmittel bleiben. Übrigens ist die Abgabe einfach per se per Rezept heute nicht erlaubt. Nur mit absoluter Spezialbewilligung BAG. Nein, die Forschung darf es einsetzen. Da bin ich ja selber betroffen. Also, ob jetzt das ein Chip ist, den man diskutiert, wo die Alterslimite drauf programmiert ist und die Menge, das sind so Lösungen, die man auf BAG-Seite diskutiert. Das kann auch Rezept heissen, das kann Chip heissen, wie auch immer. Ich bin mit euch absolut einverstanden. Die Spielregeln, die Umsetzung von diesen Rahmenbedingungen, von Logistik, sind absolut nicht klar. Und da bin ich auch unwohl dabei. Und wir haben das intensiv diskutiert, unter uns mit Leuten vom BAG. Das ist nicht klar. Und ich habe gesagt, ich finde es nicht eine super Initiative, aber es ist die weniger schlechte.
Patrick Frey, würdet ihr euren Hanf künftig auf Rezept in der Apotheke holen?
Keine Ahnung. Das ist jetzt nicht so, finde ich, gerade das nicht so zur Debatte. Vielleicht würde ich ihn selber abpflanzen oder von einem Freund kaufen, der ihn selber abpflanzt. Keine Ahnung. Ich finde, es gibt noch ein anderes Argument. Das ist das von der. Übrigens, tut mir leid, dass ich Sie als SVP bezeichnen kann. Aber das Problem ist, Ihre Haltung ist eigentlich nicht FDP. Aber das ist jetzt nur nebenbei. das. Ja, weil jetzt heisst es ja die Liberalen. Also, ich glaube, die Schädlichkeit, also die Maximalschädlichkeit, wir können ja mal diskutieren, was ist eigentlich Maximalschädlichkeit von einer Droge? Und es gibt ganz viele Drogen, die den Begriff Overdose kennen. Und Overdose führt zum Tod. Bei den meisten harten Drogen führt Overdose zum Tod. Das ist das Problem vom Heroin selber, wo ja an sich als Droge relativ sauber ist. Ist ja eine lange Zeit ein Medikament gewesen, von der Bayer Leverkusen und verschrieben worden gegen Kokainismus und Morphinismus. Ist dann auch noch lange als Hustensirup verschrieben worden in Australien, etwa 15 Jahre lang, ohne die geringsten gesundheitlichen Folgen, ausser Sucht. Suchtentwicklung. Aber das Problem ist, bei Overdose führt es zum Tod. Und das Problem ist, dass auch Alkohol führt. Also auch wenn man 3 Flaschen Wodka innerhalb von einer Stunde trinkt, ist man tot. Ganz einfach, tot. Und es gibt 6'000 Alkoholtote in der Schweiz, es gibt 11'000 oder so Nikotintote in Deutschland. Es ist so, dass in Im Fall von Cannabis ist es einfach so, dass der Körper eh nur einen gewissen Teil, eine gewisse Menge kann verarbeiten und der Rest wird ausgeschieden. Es gibt in dem Sinn keine Möglichkeit von einer Überdosierung von Cannabis, wo zu einem physischen Tod führt. Das gibt's nicht. Es kann vielleicht ein schlechtes Erlebnis sein, es kann zu Problemen führen am Arbeitsplatz und so weiter, aber es führt nicht zum Tod. Und ich habe auch Kinder. Und ich finde, von all den Drogen, die mein Kind Zugang hat, wenn sie über 15, 16 sind, muss ich einfach sagen, dass ich weder Zigaretten, noch Schnaps, noch irgendeine andere von diesen härteren Drogen in irgendeiner Art und Weise, ich habe richtige Horrorvorstellungen, oder? Aber Cannabis ist die Droge von denen, all denen, wo ich am wenigsten Schiss habe. Und zwar, weil es nicht zu einer direkten körperlichen Schädigung kann führen kann.
Pro oder Contra Hanf-Legalisierung. Wir hören, dass Kiffen das Thema lässt niemand kalt. Nach den 9 Nachrichten geht sie auf DRS1 weiter. Dann reden wir darüber, wie man die Jugend vor dem Hanfkonsum schützen kann. Jugendschutz ist eben ein Stichwort von der Initiative. Und das Publikum hier stellt den Teilnehmer vom Podium Fragen. Doppelpunkt Forum. Bleibt dran. Wir sind gleich zurück.
Doppelpunkt Forum.
Das ist die zweite Stunde mit der grossen Debatte über die Hanf-Initiative aus der Kaffeebar Mokka zu Thun. Die Stunde auch mit Fragen aus dem Publikum. Diskussion leitet der Philipp Burkhardt.
Ja, die bisherige Hanfpolitik, die befriedigt offenbar niemand. Da ist man sich einig. Was aber ist die Alternative? Mehr Repression oder eben doch die Entkriminalisierung vom Kiff? Am 30. November stellt das Schweizer Stimmvolk die Weichen in dieser Frage. Zur Abstimmung kommt die Hanf-Initiative oder Besitz, der Konsum und der Anbau von Cannabis zum Eigengebrauch nicht mehr bestrafen. In der zweiten Stunde von diesem Doppelpunkt-Forum diskutieren Befürworter und Gegner weiter live über Sinn und Unsinn von dieser Initiative, uns ist erwähnt worden. In wenigen Minuten kann auch das Publikum hier in der Kaffeebar Mokka zu Thun Fragen stellen. Die Hanf-Initiative verlangt laut ihrem Titel nicht nur eine vernünftige Hanfpolitik, das heisst eine Legalisierung des Kiffen, sondern auch einen wirksamen Jugendschutz. Geri Müller, Nationalrat von der Grünen Partei, der gehört zu den Initianten, die so einen Jugendschutz verlangen. Es ist in der ersten Stunde erwähnt worden. Bis jetzt sind uns die Antwort schuldig geblieben, wie dieser Jugendschutz denn konkret soll aussehen.
Ja, der Jugendschutz wird jetzt ganz gross aufgefahren.
Die Jugendschutz, das steht in Initiative, oder?
Natürlich, den Jugendschutz haben wir wollen einfach mit erwähnen, so wie praktisch in allen Gebieten der Gesetzgebung der Jugendschutz drinnen ist. Wenn sie das Arbeitsrecht machen, gibt es den Jugendschutz. Jugendliche dürfen nicht über die Nacht arbeiten, beispielsweise. Jugendliche dürfen nicht Auto fahren. Jugendliche dürfen kein Alkohol konsumieren, kein Tabak rauchen, etc. Und wir dürfen wollen sagen, das ist genau das Gleiche. Jugendliche sollen nicht konsumieren. Ich kann nicht die Jugendlichen wegbringen vom Cannabis. Ich werde Ihnen ganz kurz etwas, ein kleines Beispiel machen. Ich bin lange Bergsteiger und habe Jugendliche auf Bergen aufgeführt. Ich habe in meinem Rucksack immer Drogen dabei gehabt. Für die Jugendlichen. Nämlich dann, wenn sie nicht mehr mögen, wenn die Motivation im Boden war, dann habe ich eine Tafel Schocke rausgenommen.
Dann hat er einen Joint geraucht.
Nein, ich habe eine Tafel Schocke rausgenommen, habe es ihnen gegeben, weil ich gewusst habe, dass Schocke psychoaktive Wirkungen hat. Nämlich, dass die Motivation steigt, dass kurzfristige Energie bereitgestellt wird und dass wir weitergehen können. Es sind viele solche Sachen, die wir letztlich anwenden. Ich würde nicht einem Jugendlichen einen Joint anbieten. Das ist für mich völlig klar. Das kommt für mich nicht in Frage. Ich habe es vorher auch ausgeführt. Das Hirn, die Hirnentwicklung etc. ist in einem ganz anderen Zustand als bei einem Erwachsenen. Aber ich kann einem Erwachsenen nicht verbieten, die Wirkungen von dieser psychoaktiven Substanz nicht dürfen zu nehmen. Ausgerechnet von dieser, von allen anderen kann er sie nehmen, aber von dieser jetzt nicht. Obwohl wir vorher sie auch gehört haben, wissen, dass die Schädlichkeit auch neben dem halt eben einen Vorteil kann bieten für Konsumenten. Das heisst für mich nicht, dass alle Schweizerinnen und Schweizer in Zukunft beim Kiffen, auf keinen Fall. Aber es gibt denen tut es gut. Wieso soll ich denen das verbieten?
Christian Wasserfall von der FDP, ihr seid gegen die Hanf-Initiative. Auch euch, sagt ihr, ist der Jugendschutz ein Anliegen. Aber wenn man sieht, über die Hälfte der Jugendlichen kiffen, da ist mit Jugendschutz nicht gerade viel mit der heutigen Lösung.
Also, Ich tue es gerne nochmal darstellen in dieser Diskussion. Es geht ja nicht primär um die Jugendlichen bei dieser Initiative. Auch wenn die Initiative angenommen wird, ist das Schutzalter 18. Und ob man nicht auch dort wirklich von einer Jugendschutzinitiative kann reden, das bleibt dahingestellt. Für mich ist es eben ganz genau keine Jugendschutzinitiative, weil Wenn ihr schaut, im Moment ist es verboten. Die Erwachsenen sagen, wir dürfen es entkriminalisieren, legalisieren, für mich auch banalisieren. Und dann soll man dann sagen, wir dürfen jetzt das Verbot aufheben, aber du ja nicht kiffen, ist dann gefährlich. Das könnt ihr den Jungen nicht verkaufen. Und das andere ist auch noch, wenn es um die Erwachsenen geht, die dann kiffen, die nehmen dann schlussendlich das letzte Handhabungsmittel weg, das ihr eine Person in eine Therapie stecken könnt. Wenn es verboten bleibt, dann habt ihr wenigstens so sagen, hört, der kann nicht damit umgehen, wir haben nur eine rechtliche Handhabe, den in eine Therapie zu tun, mit dieser Person zu arbeiten. Wenn das alles legalisiert ist, hat er die rechtliche Handhabe nicht mehr. Und das letzte Mittel von der präventiven Massnahme fällt dahin. Und von mir aus gesehen sich ganz klar eine Initiative, die diesem Jugendschutzargument überhaupt nicht gerecht wird. Es ist auch immer bemängelt worden, dass man den Handel von harten und weichen Drogen trennen will. Das ist auch noch Diskussionspunkt seit der vorangehenden Stunde. Dort muss ich auch klar festhalten, die Eidgenössische Kommission für Drogenfragen hat diese Frage klar verneint. Sie hat gesagt, der Handel von harten und weichen Drogen ist nach wie vor getrennt. Punkt Amen. Und das ist eine Kommission, die zusammengesetzt ist aus diversen Experten. Und ich glaube, das sollte man mal zur Kenntnis nehmen. Und das ist, glaube ich, das, was man klar muss entgegenhalten der Initiative. Es ist keine Jugendschutzinitiative, eher im Gegenteil.
Stichwort Jugendschutz, Evi Allemann von der SP, auch ihr seid für die Initiative. Beim Alkohol reden ja Bundesbehörden seit Jahren auch vom Jugendschutz. Das Resultat kennen wir, es ist gerade bei den Jungen ziemlich verheerend, Stichwort Botellon und so weiter. Wieso soll das im Cannabis-Bereich jetzt besser funktionieren?
Ja gut, nur weil es beim Alkohol noch nicht so funktioniert, wie wir es uns würden wünschen, heisst es nicht, dass man darf zu resignieren und einfach nichts mehr machen. In der Initiative sind verschiedene Punkte geregelt. Und einer davon ganz explizit dreht sich rund um den Jugendschutz. Die Initiative will nämlich, dass geeignete Massnahmen getroffen müssen werden, die dem Jugendschutz angemessen Rechnung tragen. Das ist jetzt sehr generell, weil es nämlich eine Verfassungsinitiative ist. Der Gesetzgeber, wir im Parlament, ein Parlament, das nicht die Linke und die grüne Mehrheit haben, ein bürgerliches Parlament, muss dann mit dem Artikel etwas Sinnvolles anfangen. Und was ich mir darunter vorstellen, ist ein Mix, ein ganzer Strauss von verschiedenen Massnahmen. Das ist sicher ein Werbeverbot. Das ist sogar explizit in der Initiative schon erwähnt. Es ist Diskussion über die Altersgrenze. Es ist Diskussion über die Besteuerung und gleichzeitig auch über die Finanzierung von Jugendschutzmassnahmen. Es ist aber auch ein repressives Element drin enthalten. Jetzt meines Erachtens muss man auch darüber diskutieren, wie man die Strafbarkeit von Personen regelt, die Hanf an Minderjährige verkaufen. Das nämlich ganz explizit verboten und dort müssen wir eine neue repressive Regelung treffen. Es muss auch darum gehen, Präventionsprogramme können zu finanzieren. Zum Beispiel, ich habe es vorher schon erwähnt, ähnlich wie beim Tabak, einen Präventionsfonds zu öffnen. Aber das kostet alles. Und genau für das brauchen wir Mittel, die man beispielsweise über eine Besteuerung vom Cannabis könnte generieren.
Ida Glanzmann von der CVP, ihr seid gegen die Initiative. Jetzt haben wir gehört, der ganze Strauss von Massnahmen, das müsste euch ja eigentlich gefallen. Ihr habt vorhin in der Pause schon erwähnt, ihr habt auch drei Kinder. Wollt ihr denn, dass die lieber heimlich Joint rauchen, statt dass der staatliche jetzt könnte für Ordnung sorgen? Das wäre ja eine Chance für euch.
Also ich muss vielleicht sagen, meine Kinder sind erwachsen. Und ich habe
schützt nicht vor Cannabis, haben wir vorhin gehört.
Ja, schützt nicht vor Cannabis, aber ich denke, ich kann nicht sagen, ich bin stolz darauf, aber wir haben sicher eine gute Erziehung gehabt. Sie haben nicht gekifft. Wir haben im nächsten Umfeld das miterlebt, jemand mit harten Drogen. Und das hat sie geprägt. Und das hat unsere ganze Familie geprägt. Und darum denke ich, wenn man das erlebt, muss man nicht einmal mehr so viel an Prävention machen, wenn man das erlebt, wie jemand in harten Drogen nachläuft und süchtig ist und wie jemand das tut. Dann Kind, tut das vor ihm selber auch abschrecken. Und unsere Kinder würden das auch nicht verstehen, wenn ich jetzt würde hinstehen und für eine Legalisierung da stehen. Abgesehen davon bin ich überzogen von dem, was ich da sage. Und ich finde, wir müssen das weitermachen. Evi Allemann hat vorhin gesagt, wegen der Prävention, wo wir einen Fonds öffnen müssen. Wir machen die Prävention heute. Der Staat tut das heute finanzieren. Wir haben Prävention in harten und in weichen Drogen. Und es hat mehr oder weniger Erfolg. Das muss ich ganz offen zugestehen. Wenn ich sehe, wie viele Junge es heute kiffen, denke ich, müsste man dort noch mehr machen. Und ich denke wirklich, es muss in der Familie anfangen. Und da möchte ich auch in der Frau Reiser recht geben. Es muss in der Familie, es muss in der Schule. Es müssen alle mitmachen an dieser Prävention. Allein kann man es nicht schaffen. Der Schwarzmarkt, das ist ein Argument, Evi Allemann, das vorhin gebracht wurde, ist, dass man dort auch die Leute dann muss strafen. Aber das steht nie in dieser Verfassungsinitiative, dass man gegen den Schwarzmarkt vorgehen will. Das ist überhaupt nie festgeschrieben. Es steht einfach drin, im Jugendschutz muss angemessen Rechnung getragen werden. Und ich denke, eine Massnahme, und da komme ich halt wieder darauf zurück, wo man jetzt schon den Jugendschutz gewährleisten wäre, wenn man wirklich Bussen aussprechen und das so würde ändern. Weil ich bin überzeugt, wenn ein 16-Jähriger 50 oder 100 Franken anlegen von seinem Sackgeld, also dann nachher sich zweimal würde überlegen, ob er sich wieder mit beim Kiffen verwutschen
lässt. Das sagen und Politikerinnen und Politiker zum Stichwort Jugendschutz. Wir haben ja noch eine Expertenrunde bei uns und auch da ist das Thema jetzt Jugendschutz. Alexander Sauter.
Patrick Frey, als Befürworter von Initiativen, macht das Sinn, dass man es legalisiert, dann aber Geld für Prävention ausgibt, um den Jugendlichen zu sagen, dass sie eigentlich gar nicht dürfen?
Ja, das macht genau Sinn, weil es ist beim Alkohol ja genau gleich. Also man trinkt daheim und man sagt den Jugendlichen, man weht sie ein. Das ist einfach so bei uns in der Schweiz und auch in anderen Ländern, dass man die Jugendlichen in Konsum von Alkohol aus, man ist in einer Abstinenzler-Familie, einweht. Das heisst, man sagt, ab 16 darfst du trinken, dann wird der erste Mal, darfst du ein Glas Weiss haben oder ein Glas Rote oder ein Bier. Und ab dann darf er trinken und dann sagt man, aber du weißt, es gibt einen Rausch und es gibt eine Mäßigung beim Alkohol und du darfst auch nicht trinken und so weiter. Die Zeiten werden festgehalten. Und genau so funktioniert eine sozial geregelte Droge, eine sozial ritualisierte Droge. Genau so. Weil das ist nur scheinbar ein Widerspruch. Wenn das so wäre, müssten ja alle anderen Drogen sofort verboten werden, weil die genau so funktionieren. Sie sind legal und gleichzeitig muss man den Kindern sagen, aber du darfst sie nicht dann und dann, du darfst nicht viel davon konsumieren und du musst dir über die gesundheitlichen Folgen im Klaren sein und so weiter.
Sandra Reiser, Sie sind Lehrerin. Glauben Sie, die Schüler kiffen nicht, wenn man ihnen sagt, dass sie dann dafür dürfen, wenn sie erwachsen sind?
Die werden sicher kiffen. Also die Grauzone zwischen 15 und 18 kann ich mir vorstellen, dass die genau auf das Loch 18 warten und dann erst dann loslassen mit Kiffen. Also das ist Utopie, reine Utopie.
Daniel Beutler, für Sie als Arzt, die gegen die Initiative sind, würde sich überhaupt etwas ändern? Weil Kiffen dürfen sie heute eigentlich schon nicht.
Ja, Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen beides. Es gibt Länder, die restriktiver sind worden, wo das Kiffen abgenommen hat. Es gibt Länder, die restriktiver sind worden und das Kiffen hat zugenommen. Interessant finde ich da einen Blick auf Holland, wo jetzt von dieser sehr liberalen Handhabung langsam wegkommt. Sie fordern, dass die Coffeeshops wieder geschlossen werden, weil sie ein Problem, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben, erleben. Und das ist der immense Drogentourismus. Ganz ein wichtiger Punkt, oder? In Holland ist es so, dass rund 80% von dem Cannabis, das dort angepflanzt und gehandelt wird, geht ins Ausland. Ein riesengroßes Problem. Und das ist etwas, was uns auch blüht. Einfach wegen Kiffen, das ist natürlich immer eine Frage vor Wahrnehmung. Aus welcher Warte, dass man etwas wahrnimmt. Der Professor Brennisen nimmt es aus der Sicht vom Cannabis-Forscher wahr. Ich nehme es aus der Sicht vom Arzt. Also ich meine, ich habe tagtäglich eine Sprechstunde mit dem zu tun. Und man kann natürlich das Puzzle einfach nicht umdeuten. Also, Die Faktenlage ist heute so eindeutig, die sagt, dass das ist keine weiche Droge, die wir da zu tun haben. Und das ist auf Prävention hier ein ganz wichtiger Faktor. Der Begriff weiche Droge muss einfach aus den Köpfen raus.
Stichwort Jugendschutz, Rudolf Brennisen, Sie stehen der Initiative positiv gegenüber. Wie sollte denn ein Jugendschutz aussehen, der könnte funktionieren?
Also noch ein Stichwort ist Schadensminimierung. Die Sucht, die bringen wir nicht weg. Seit es Menschheit gibt, gibt es Sucht. Also muss man doch die Spielregeln bei den Jungen, ich sage jetzt mal ab 18, wie man das von 12 bis 18 tut, regeln, weiss ich auch nicht. Ich habe kein Rezept dafür. Und das habe ich auch noch nie gesagt. Das ist für mich genau der Schwachpunkt von dieser Initiative. Und das weiss auch das BAG nicht, meines Wissens. Und noch etwas zu der Repression. Ich frage mich schon, wo einer von der, warum das einer von der renommiertesten Staatsanwälte in der Schweiz aus St. Gallen, der Herr Hans-Jakob heisst er, ein absoluter Hardliner, so habe ich ihn lernen kennen, eine 180-Grad-Wende gemacht hat in der Erkenntnis, aus der Erkenntnis heraus, dass die Repression vollständig versagt hat. Und das sagt er öffentlich in den Medien.
Wichtige Argumente auf dem Podium sind austauscht, aber es gibt hier auch ein Publikum. Da hat sicher noch Haufen Fragen um oder Meinungen. Und jetzt ist das Publikum gefragt, da ist eine erste Stimme.
Ja, es ist ja vorhin gesagt worden, dass im Alkoholproblem die Prävention und Jugendschutz eben nicht eine befriedigende Lösung hat bis jetzt. Und darum soll man jetzt nicht noch eine Droge mehr quasi der, zum Durchbruch verhelfen. Ich würde eigentlich anders sagen. Ich hoffe, dass die Initiative durchkommt. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass eben Prävention und auch Jugendschutz eben gemeinsam mit Alkohol und Nikotin nachher könnte in Angriff genommen werden mit dem Verbot von Reklame und mit der ganzen Einschränkung, die man dann könnte eben gemeinsam machen. Ich will das nicht gegeneinander ausspielen.
Also ein Gesamtpäckchen, Herr Wasserfall, das wäre doch eigentlich sinnvoll.
Aber ich kann mich nur wiederholen. Ich bin nicht der Meinung, dass man aber der Silberstreifen am Horizont sieht, dass der Cannabiskonsum rückläufig ist, dass man jetzt da zwangsweise etwas muss ändern. Es ist Praxis, wie man das bestrafen will. Das Bussenverfahren, das Frau Glanzmann hat angesprochen, das ist der Weg. Und man muss dort nicht einfach eine neue Erfindung, eine Zwangsreform machen. Und ich bin froh, kommt die Initiative vor das Volk, weil es zeigt, ob eben die Drogen, Cannabis, in dem Sinne eine gesellschaftliche Akzeptanz will sein, ob man das will sozialisieren und legalisieren. Und dann haben wir ein Verdikt. Dann haben wir ein Verdikt. Und darum bin ich eben auch einer von diesen vehementen Gegner von dem, weil ich will nicht, dass sie so sozialisiert wird und so angeschaut wird in unserer Gesellschaft. Und das ist legitim. Ich bin jetzt halt auf dieser Seite und Befürworter auf der anderen. Und es ist eigentlich in dem Sinne halt ein bisschen eine richtungsweisende Initiative. Je nachdem, wie das jetzt rauskommt, kann man dann auch über zukünftige Schritte diskutieren. Es gibt durchaus Leute auf dem politischen Parkett, aber auch sonst, wo nicht nur Cannabis, sondern noch Kokain und so weiter legalisieren. Und das ist prinzipiell ein Denkansatz, den ich nicht will. Und darum kämpfe ich hier, dass man jetzt da hier auch mal den Riegel schiebt, die Leitplanke hat und da hat man klare Verhältnisse. Und man kann im Vollzug mit diesem Bussenverfahren etwas ändern und da muss man nicht das Rad neu erfinden.
Damit wieder ins Publikum, ganz hinten jetzt eine Frage.
Ja, die kommen die ganze Zeit mit Jugendschutz, aber irgendwie die heutigen Games und Videos, einfach all das, was im Fernsehen kommt, ist viel schlimmer als ab und zu mal einer rauchen. Wie wollt ihr das bekämpfen, wenn irgendeiner Jugendlicher raucht, der ist am Morgen wieder nüchtern, macht sein Zeug und macht keine Probleme. Aber Videospiel hat grosse Auswirkungen in Schule. Ich glaube, das kann ein Lehrer bezeugen, dass Gewalt ein grosses Problem ist als einer, der klatscht, weil der hat sich still, einer, der raucht.
Sprechen wir die Lehrer gerade an. Frau Reiser, wie sieht das aus? Gewaltspiel?
Da könnten wir nur wünschen, dass die Jungen kiffen, dass sie ein ruhiges Klassenzimmer haben. Nein, da gebe ich euch schon recht. Das ist sicher auch ein Teil, der einen sehr grossen Einfluss hat. Aber wir stimmen zu einer Hanfinitiative ab, die einfach auch dem Hirn etwas abtragen kann. Die Erholung ist sicher nicht so schnell. Und ich muss auch noch sagen, Kombination vielleicht eben auch noch mit dem synthetischen Drogen zusammen ist dann noch ein weiteres Problem. Darum müssen wir ein bisschen bei Sache bleiben hier.
Und das ist natürlich auch wieder eine Gelegenheit, für zu sagen, nicht jeder reagiert gleich auf Gewaltspiel und nicht jeder reagiert gleich auf Cannabis. Und wir dürfen einfach die nicht vergessen, die wirklich krank werden, die Probleme bekommen und die unsere Schulen und Lehrbetriebe stören, und zwar massiv.
Das ist der Arzt, der Herr Beutler, der Patrick Frey möchte dazu.
Ja, ich glaube, es ist jetzt auch falsch zu sagen, ein Videospiel ist, glaube ich, ein ähnliches Problem. Ich glaube, auch dort gibt es eine Disposition und dort gibt es auch eine Veranlagung, die dazu könnte führen, dass das Videospiel zur Katastrophe führt oder dass es jedenfalls die fördert. Und ich glaube auch nicht, dass es böse Fernsehen gibt und böse Videospiele, wo Leute nachher rausgehen und andere Leute umbringen. Das, ich glaube nicht an diese Theorie. Ich finde, man sollte vielleicht die ganze Diskussion, nämlich sehr gut, was der Herr Wasserfall vorher gesagt hat, weil er will das einfach nicht, dass das sozialisiert wird, dass das so gesehen wird. Das ist eine moralische, ideologische Position. Eigentlich eine ethische Position. Und vielleicht müssen wir mal auch, wenn man, also man kann nicht irgendwie zwei Moralen anwenden. Man kann nicht beim Wein und beim Schnaps und beim Absinthe und beim Kirsch die eine Moral anwenden und beim Cannabis die andere. Weil dort, beim Kirsch zum Beispiel, den exportieren wir, oder? Und das ist, ich weiß nicht, Zahlen kenne ich jetzt nicht, aber das ist ein erfolgreiches Schweizer Exportprodukt. Zum Beispiel Kirsch, Zuckerkirsch. Wenn man das mal ganz von der moralischen Seite befreit, von der moralischen Argumentation, dann müssen wir sagen, Schweizer Gras ist sehr gute Qualität. Wenn man das exportiert, dann können vielleicht ein bisschen weniger Touristen nach Amsterdam das Gras kaufen und es kommen ein paar mehr in die Schweiz und es ist ein erfolgreicher Exportartikel. Also, wenn man mal ganz loslöst von dieser ideologisch-moralischen Position, dann kommen wir vielleicht zu ganz anderen Schlüssen. Und die sind nicht unmoralischer als das Verkaufen von Zuckerkirsch.
Es gibt noch einen ökonomischen Faktor, Frau Glanzmann, Hanf als Exportschlager.
Ja, also Herr Frey, Sie vermischen jetzt zwei Probleme wirklich miteinander. Also Alkohol ist innerhalb von Europa und von der ganzen Welt ist nicht verboten. Alkohol ist toleriert überall. Und als Schweiz, wenn wir jetzt etwas machen, wir wollen jetzt den Hanf legalisieren, als einziges Land in Europa. Holland, habe ich gelesen, Holland macht die Coffeeshops wieder zu, weil sie nicht mehr zu Schlag kommen. Und die Schweiz will es jetzt legalisieren. Da geht doch irgendetwas nicht mehr auf. Also wir werden uns einfach straffällig machen, wenn wir wollen, die Zahl von Hanf exportieren.
Die nächste Frage ist andere Sachen, die illegal sind im Ausland, zum Beispiel Steuerhinterziehungstoleranz. Das ist auch illegal im Ausland, sagen wir auch. Ach komm, machen wir es doch, weil wir haben einen Vorteil, oder? Das ist genau die gleiche Diskussion.
Ein Witzfeld, wir gehen wieder ins Publikum, bitte.
Ja, mein Name ist Schneider Andreas, ich bin Präsident von CVP hier von Thun. Ich bin leider nicht auf der gleichen Linie wie Frau Ida Glanzmann. Macht aber nichts, die CVP, bei uns wird man nicht rausgeschossen, muss eigene Partei gründen. Ich bin Vater von einem 16-jährigen Giel, also voll im Saft, kann man sagen. Ich habe den, oder muss den laufend darauf vorbereiten, mit dem Internet umzugehen, mit Alkohol müssen umzugehen und so weiter. Videogames, wie es der junge Herr vorher schon gesagt hat. Was mich befremdet, ist die Vorstellung, dass der am Samstag sich irgendwo volllaufen lassen kann. Völlig legal, aber wenn er auf dem Gurten einen Joint geht, rauchen kann, macht er sich damit strafbar. Und da habe ich sehr ein grosses Problem damit.
Wer möchte sich da dazu äußern? Zum Beispiel Herr Brönnisen.
Das ist eine Rechtsungleichheit, die zum Himmel schreit. Schlichtweg bin ich nicht Jurist. Aber für mich ist das unhaltbar. Und auch das zum Export. Bereits jetzt wird der Faserhanf exportiert. Und etwas anderes als der Export vom Faserhanf, von THC arm ist, der sogenannte Eurohanf, 0,3%ig. Etwas anderes muss man gar nicht drüber nachdenken und diskutieren. Ein THC-Hanf wird nie legal, Stichwort legal, ins Ausland gehen. Ist klar.
Also da muss ich noch etwas aber sagen. Herr Wasserfall, bitte.
Da muss ich schon noch schnell präzisieren. Es gibt ganz verschiedene Hanfprodukte. Ich glaube, die meisten von uns haben Hanfprodukte daheim, nämlich bei guten alten Hanfdichtungen, die Sanitäre früher gebraucht haben. Aber über das geht es nicht, oder? Es geht wirklich jetzt primär mal darum, was in der Initiative drin ist, der Drogenhanf, der zum Drogenkonsumieren gebraucht wird. Der medizinische Hanf ist auch nicht das Thema, es geht um einen Drogenhanf. Und jetzt noch schnell eine Antwort zum Gurten. Das ist ja auch das, oder? Ich glaube, wenn er auf dem Gurten verwutscht wird, dann hat er wirklich einen Pech gehabt. Weil ich habe schon in der vorderen Stunde gesagt, es geht ja nicht darum, dass man einen Polizeistaat aufbaut, dass man möglichst viele Leute kriminalisieren will. Aber es geht darum, ein gängiges Verbot einfach umzusetzen. Und ich habe mich klar dazu bekannt, das haben wir schon mal gesagt, dass man zum Beispiel auf ein Bussenverfahren umstellt, dass man die Gerichte nicht mit einzelnen Kiffern belangen. Und das ist das Ziel. Und man kann nicht jedes Gesetz, und wenn man das vielleicht gerne hat, à fond einfach alles kontrollieren. Das ist immer eine Stichprobe, die man nimmt. Das ist bei jedem Gesetz so. Und das ist der gängige Weg, den man muss gehen.
Ja, aber der mit dem 50er abnehmen, einem Jugendlichen, weil man beim Kiffen verwutscht, verrät ja nicht wirklich.
Warum verhält er nicht? Wenn er irgendwie einen Verkehrsbus einfährt, dann bekommt er auch einen 50er-Bus.
Ja, entweder verdient er genug, die heutigen Stifte sind gar nicht so schlecht gehalten, einerseits, und andererseits, man kann ja auch Köln beschaffen, vielleicht daheim im Portemonnaie von den Eltern, da sind wir dann schon bald wieder in Richtung Beschaffungskriminalität.
Aber dann müsst eben dir als Eltern sagen, hört, mein lieber Sohn, die 100 oder die 200 Steine, die kommen nicht von mir. Dann gehst du halt irgendwie arbeiten oder dann gehst du halt 3 oder 4 oder 5 Mal weniger in Ausgang. Dann hast du das Geld, dann kannst du es halt dem Staat abliefern, Selbstschuld. Und dann hat er nämlich einen Lehrplatz und das wollen wir erreichen.
Frau Alemann hat sich gemeldet.
Ja, aber der Herr aus Thun von der CVP, der für die Hanfinitiative ist,
das hätte ich gerne betont.
Noch einmal zu betonen, spricht natürlich etwas sehr Richtiges an, nämlich, dass wir eine grosse Ungleichheit haben, nicht nur was Alkohol, Tabak und Cannabisbehandlung anbelangt, sondern auch eine grosse unterschiedliche Umsetzung in den einzelnen Kantonen. Je nachdem, in welchem Kanton und mit welcher Kantonspolizei man sich befindet, je nachdem ja, gibt es auch Unterschiede in der Umsetzung oder in der Handhabung von diesem Verbot. Und das ist für die Jugendlichen insbesondere, aber auch für die Erwachsenen, schlicht nicht nachvollziehbar. Wir haben auch eine relativ grosse Rechtsunsicherheit in diesem Bereich. Und als Vertreterin von jemandem, der den Rechtsstaat wichtig findet, nicht der Polizeistaat, das darf man nicht verwechseln, aber der Rechtsstaat als Institution wichtig findet, ist auch das Argument wichtig, wir untergraben die Glaubwürdigkeit von unseren Gesetzen, wenn wir sie so ausgestalten, dass sie schlicht und ergreifend nicht umsetzbar sind und völlig einer Realität im Alltag, von nicht nur von den Jungen, sondern von der ganzen Gesellschaft vorbei legiferiert sind.
Und der Herr Müller hat auch noch die Hand auf.
Also ich finde es schon erstaunlich, jetzt mit Ausnahme von dem jungen Herrn hier in Thun, finde ich es erstaunlich, wie wir lockerlässig über die Jugendlichen reden und sagen, was die alles sollen und was sie nicht sollen. Und wir Erwachsene, ja, du bist aber auch schon drüber, du darfst sogar im Nationalrat mitbestimmen, und wir Erwachsene sagen einfach, was für die Jugendlichen prinzipiell gut und schlecht ist, und wenn sie es nicht einhalten, dann gefälligst du eine satte Busse, oder? Die sollen es dann spüren und machen und tun. Ja, Herrgott, letztlich ist doch die Frage, wie gehen wir mit den Jugendlichen um? Was geben wir ihnen für eine Chance, für einen Fehltritt zu machen? Bei den Erwachsenen dulden wir Fehltritt noch und nöcher. Und bei den Jugendlichen sollen wir gleich mal erst 200 Stutz abknüpfen, wenn sie einen Ordnungsbus bekommen. Also ich finde die Haltung einfach Katastrophe. Nochmal einmal, die Initiative dreht sich nicht um die Jugendlichen. Wir haben gesagt, es geht um die Entkriminalisierung vom Cannabiskonsum etc., Handel etc. mit dem Jugendschutz. Und ich sage es noch einmal, der Jugendschutz, aber hört jetzt gut zu, ich sage noch einmal, Jugendschutz egalitär wie bei allen anderen Gesetzen, wie beim Alkohol, wie beim Tabak, wie bei der Arbeit, wie beim Autofahren. Der Jugendschutz ist nicht das zentrale Bedürfnis der Initiative, sondern die Entkriminalisierung für die Erwachsenen.
Gut, dann gehen wir wieder ins Publikum. Die nächste Stimme, bitte.
Ja, ich würde gerne fragen, wie das mit diesen Bussen soll aussehen. Die meisten konsumieren das ja eh im privaten Bereich, auch die Jugendlichen und nicht in der Öffentlichkeit. Also ich denke nicht, dass mit Bussen dem Gesetz wirklich zum Durchbruch verholfen werden kann, wo jetzt gilt im Moment.
Bussen, Umsetzung?
Ja, also ja,
vor dem Schulhaus. Das wäre die Frage an die Initianten, wie macht man das?
Nochmal die Initiative sagt, ja, genau. Entkriminalisieren. Und wenn jemand verwünscht wird, wenn ein Erwachsener verwünscht wird, der einem Jugendlichen Drogen abgibt, genauso wie eine Coop-Verkäuferin, die einem Jugendlichen Alkohol abgibt, dann macht er sich strafbar. Das ist der Wille der Initiative, aber nicht die Jugendlichen packen. Das ist am einfachsten, die können sich am wenigsten verteidigen.
Ja, Gegner von der Initiative zur Buss, Frau Glanzmann.
Ja, bis jetzt ist ganz klar, bis jetzt gibt es Anzeigen, wenn man verwünscht wird. Und es gibt wirklich immer wieder Leute, die man verwünscht im öffentlichen Raum. Ein Anzeigenverfahren ist aber etwas sehr Langwieriges. Und muss nicht gerade eine Strafe zahlen. Und unser Vorschlag ist, dass man, wenn man verwünscht wird, der einen Buss muss zahlen. Und das ist logisch nur im öffentlichen Raum umsetzbar. Aber es ist auch nicht nur für die Jungen gedacht, es ist für alle gedacht. Weil wir wollen ja nicht, dass der Hanf- oder Cannabiskonsum legalisiert wird.
Und wenn man es privat macht, dann hat man Glück gehabt. Also man darf sich einfach nicht verwünschen, wäre ja eure Empfehlung.
Ja, und
Patrick Frey.
Es sind ja die Erwachsenen natürlich dann brutal bevorzugt, also die Leute mit viel Geld, das ist ganz klar, das ist ein bisschen wie ein Parkbussensystem. Ich finde eigentlich komisch, also wenn schon, müsstet ihr ja vorschlagen, dass, wenn man auf Repression setzt, wenn man sagt, okay, wir machen das repressives Bestrafungssystem, dann muss ich sagen, ja, warum dann nicht 24 Stunden ins Gefängnis? Also das klingt jetzt provokativ, aber eigentlich wäre, wenn man eine schnelle Aburteilung bei Cannabiskonsum, gibt es eine drakonische Strafe. Es gibt Länder, die das so machen, aber wir wissen alle, dass das genauso wenig zum Erfolg führt wie irgendein anderes repressives System. Es führt nicht zum Erfolg. Und genauso profitieren die, die sich irgendwie dann freikaufen oder was immer. Es gibt ja immer Umgehungsmöglichkeiten. Also das System von einer schnellen, eine Art wie einem Parkbus, das finde ich also sehr, sehr ein Armutszeugnis von einem Strafvollzug, muss ich also sagen. Und also, auch nicht sehr rechtsstaatlich. Also auch nicht sehr rechtsstaatlich.
Herr Frey, bei den Parkbussen oder Verkehrsbussen gibt es einkommensabhängige Bussen. Also über das könnte man ja auch diskutieren. Das
Schnellbussensystem ist nicht einkommensabhängig.
Nein, aber sonst bei den Verkehrsbussen.
Gut, von den Parkbussen wieder zurück ins Publikum. Wir kurven zur nächsten Frage.
Ich möchte eine Frage stellen an alle, die da sind, die überall sind, ob sie sich bewusst sind, woher das Verbot kommt. Das ist vorher schon mal angesprochen worden. Ja, einfach... Wer das verboten hat und warum, also was ich weiss, ist das Profitgier von Chemiekonzernen oder von irgendwelchen dubiosen Gestalten und ja, jetzt redet man darüber, es ist verboten und ich weiss gar nicht recht, warum. Also es war ja 5000 Jahre das Normalste gewesen, so eine nutzreiche Pflanze und ja, jetzt wird echt diskutiert und es geht eigentlich ja gar nicht um das, was eigentlich geht.
Also andere Interessen dahinter, der Herr Brönnisen hat die Hand aufgehört.
Also die Schweiz hat die UNO-Konventionen unterschrieben und das gibt einen Konflikt, da habt ihr recht, das hat man lesen. Da müssen die Juristen über die Bücher. Die UNO macht, was die USA vorschreibt, das ist bekannt. Und die US-amerikanische Cannabis-Prohibitionspolitik, Cannabis gleich Killerdrogen der Jugend, das ist beleidigt, das ist bekannt. Also ich glaube, das ist die Antwort auf eure Frage.
Herr Beutler?
Der Obama will ja da etwas machen, hat man gehört.
Nein, viel versprochen.
Ja, Herr Beutler? Ich denke, man kann ganz pragmatisch sagen, das Verbot, das ist nicht eine glückliche Lösung. Das ist ganz klar. Aber ich habe vor einer guten Stunde die Frage gestellt, ja, jetzt bringt wirklich konkrete Vorschläge. Und ich sage, ein Verbot, sei es im Sinne von einem Bussenreglement oder wie man das auch immer macht, ist immer noch die bessere Lösung als die abstrusen Vorschläge der Initianten, die bis auf den heutigen Tag noch keine einzige praktikable Lösung präsentiert haben. Und die Alkoholschiene, die ist einfach mühsam, oder? Weil beim Alkohol ist es vor allem ein quantitatives Problem. Und für mich ganz klar, wenn ich das hier sage, mit dazu bekennen, das ist das Problem Nummer eins im Moment. Nicht nur bei meinen Söhnen, die auch in Ausgang gehen, sondern es ist ein riesengroßes gesellschaftliches Problem. Aber jetzt tun wir doch das einfach getrennt diskutieren. Das hat doch einfach keinen Zusammenhang.
Noch Hinweis für die daheim. In der Pause, wenn Nachrichten sind gelaufen, hat die Expertenrunde ein Bier bestellt und die Politikerrunde ist super geblieben mit Mineralwasser. Gary Müller noch.
Ich möchte dem jungen Herr jetzt gleich noch eine Antwort geben. Ich finde, die Frage ist wirklich sehr, sehr entscheidend. Wie gesagt, zu Beginn des letzten Jahrhunderts haben zwei Alkohol- und Chemieproduzenten in den USA ein riesen Problem bekommen mit dem billigen Stoff Cannabis, weil das wächst, das ist ein Unkraut, das wächst überall. Und ausgerechnet die Entrechteten, das war ein rassistisches Land in den USA, die Schwarzen, die haben sich vergnügt mit Cannabis, man hat das Marihuana genannt, also abschätzig bedrohende Drogen, Immigranten aus Zentralamerika etc., was konsumiert haben, sind mit dem kriminalisiert worden. Ist übrigens, die beiden Exponenten von diesen Firmen sind auch die Rassentheorie-Anhänger gewesen, wie sie dann später zu einem Exzess geführt haben in Europa. Das ist der Zusammenhang. Und erst noch in der Konferenz, in der Weltkonferenz über Drogen, wir hatten ja den Äthiopienkrieg, die Kokainkrieg, haben wir explizit weltweit, wie gesagt, Cannabis, über das diskutieren wir nicht, das gehört nicht dazu. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat die USA es durchgesetzt, dass auch in Europa das Verbot flächendeckend angewendet wird. Viele Leute haben nicht mal gewusst, was es ist, aber es ist schon mal verboten worden. Und Das hat sich noch in dem Sinne, in dieser UNO-Bestimmung, das ist richtig gesagt, durch niedergeschlagen. Kein Experte kann heute erklären, wieso das auf die gleiche Stufe gesetzt wird wie Heroin. Und im Prinzip sind es heutzutage vor allem religiöse Extremisten, die auch die Studien rausgeben. Da muss ich ganz klar sagen, die meisten Zahlen, die falsch sind und veröffentlicht werden, kommen aus zum Teil rechtsextremen Organisationen wie VPM, Verein für psychologische Menschenkenntnis, wo man ihnen zu verdanken haben, bezüglich Sekten etc., müssen wir auch bestens kennen. Ich sage nicht, dass ihr alle zusammen dort drinnen hockt, aber prüft eure Argumente, schaut, woher das die kommen, und wenn ihr hinter dem Literaturverzeichnis seht, dann seht ihr sehr oft Namen wie Buchholz, Kaiser etc., sind alles Exponenten gewesen von denen. Also, wir müssen wirklich mal über die Realität lesen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich danke für die Frage.
Also, ich möchte schon noch schnell stellen. Herr Wasserwand, ganz kurz, dann gehen wir wieder ins Publikum. Ich werde mir verwehren, meine Argumentation jetzt unter diesen Gesichtspunkten anzupassen, weil die basiert schlicht nicht auf diesen Quellen. Die basiert schlicht nicht auf diesen Quellen. Punkt.
Punkt. Gut, das ist noch
eine Präzisierung. Es ist ja dann auch noch etwas anderes. Es ist ja noch das Internationale Olympische Komitee beispielsweise. Cannabis ist auf der Anti-Doping-Liste, hat wahrscheinlich auch irgendeinen Grund. Es hat auch namhafte Olympiamedaillengewinner, die plötzlich ihre Medaillen müssen zurückgeben müssen. Es hat ja auch einen Grund, warum es dort drauf ist.
Aber das heisst ja fast, es ist stimulierend, also positive Wirkung.
Das werde ich jetzt nicht so gesagt haben. Okay. Schaut es mal an.
Dann gehen wir ins Publikum.
Hans Michel, Grossrat. Ich habe eine Frage an Nationalrat Müller. Er hat grüßlich propagiert, Freiheit, das kann jeder machen, in Freizeit, was er will. Ich habe einen mittelgrossen KMU-Betrieb. Und wir stellen es länger mehr fest, grosse Probleme mit den Jugendlichen. Weil, wenn sie am Abend kiffen oder über das Wochenende, dann können sie vielmals am Morgen nicht arbeiten. Oder sie sind verlassen. Oder sie können sie nicht brauchen, weil die Leistungsfähigkeit nicht funktioniert. Und das ist ein zunehmender wirtschaftlicher Engpass, den wir haben. Also was härter wird, werden die schlichtweg auf der Strecke bleiben.
Ja, wie sieht es bei den Initianten aus?
Also ich kann einfach die These schlicht und ergreifend nicht bestätigen. Also ich bin in Schulvorständen von Berufsschulen, von Mittelschulen, also in meiner Funktion als Stadtrat, ich kann nicht bestätigen, dass wir den Effekt haben. Im Gegenteil, ich stelle fest, dass heute die Jugendlichen, die grosse Mehrheit der Jugendlichen, extrem sich Mühe gibt. Sie sind unter einem enormen Druck in meinem Leistungsbereich inne. Und für mich ist eigentlich die Frage vom Umgang, wie wir die Jugendlichen haben, also vorher ist auch Gewaltspiele etc. angewendet worden, angesprochen worden. Wir stellen uns immer vor, dass die Jugendlichen ganz verrückte Sachen machen. Kriminell, Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch etc. etc. Ich muss einfach wiederholen, die Jugendlichen, die können sie erziehen, wie sie wollen. Letztlich kopieren sie ja nur die Erwachsenen. Und dass sie natürlich in einem grösseren Druck hinstehen als die Erwachsenen, das hat mit den Freiräumen zu tun. Finanzielle Freiräume, aber auch Freiräume, die man sich nehmen kann. Also darum finde ich es schwierig, wenn wir Erwachsenen da über die Jugendlichen selber reden und ihnen da quasi unterstellen, dass sie nachher die Leistungsgesellschaft unterbrechen können. Letztlich geben wir ihnen ein Vorbild, wie wir mit dem umgehen. Und unser Vorbild ist genau die Diskussion. Wir tun das so, als könnte man Stoff einfach verbieten, als könnte man Sucht einfach verbieten. Es ist nicht möglich. Geben wir den Jugendlichen, geben wir den Kindern Zukunft, Liebe, Zuneigung etc., dann müssen wir keine Suchtdiskussion führen, dann könnte man eine Substanzdiskussion führen.
Damit kommen wir das letzte Mal. Frau Böttner noch kurz.
Ja, Entschuldigung, ich muss gleich ergänzen, dass wir halt hier auch Schulen haben, die ausbilden, die ein Kiffverbot versteht. Vorhanden ist und es hat irgendwie die Stange kommen. Und wenn dort gekifft wird, wird das automatisch dem Lehrmeister gemeldet. Das ist einfach so. Also, das existiert hier.
Okay. Die letzte Frage noch aus dem Publikum, bitte.
Also, was ich einfach kann sagen kann, ist, Rauchen ist natürlich wieder Alkohol, der meines Erachtens sicher individuell von Mensch zu Mensch anders. Es reagiert natürlich auch etwas anders drauf. Ich rocke zwischendurch auch gerne eins, habe dort überhaupt kein Problem mit der Zuverlässigkeit oder so. Ich stehe morgen jeden Tag zwischen 4:30 und 5 Uhr auf. Die Zuverlässigkeit ist da. Was ich ein Problem einfach sehe, ist der THC, der in den Hallen gemacht wird heutzutage, der wird einfach stark wie die Sau. Und dort muss man einfach, was eben Verharmlosung angeht oder so, muss man aufpassen. Aber wenn man dort einfach open, also wenn man es auf dem Balkon macht oder so, dann werden sie einfach nicht so stark. Und das tue ich mir noch nicht so wahnsinnig schlimm.
Herr Brönnisen.
Der Turbo-Hanf will der Konsument ja gar nicht. Das ist die Folge von einem blödsinnigen Konkurrenzkampf der Züchter. Und das ist ja genau der Vorteil von dieser Kontrolle. Wenn wir die Initiative haben, dann greift der Staat dort ein, kontrolliert den THC-Gehalt, standardisiert auf einem pharmakologisch vernünftigen Level.
Also da muss ich schnell zu etwas sagen. Der THC-Gehalt ist natürlich vom Konsument auch nachgefragt. Sonst würde es ihn ja nicht geben, würde er ja nicht gekauft. Also da müssen wir ehrlich sein miteinander. Und wenn man dann von einer Regulierung von einem THC-Gehalt würde reden, dann provoziert man dann den Schwarzmarkt. Nämlich all die der Heavy Stuff wollen, die gehen dann kaufen, und zwar auf dem Schwarzmarkt. Und die das Lockere wollen, die gehen dann vielleicht eben in der Apotheke, du das jetzt richtig sagen, gehen die das kaufen. Herr das ist dann gar keine Lösung, ein THC-Gehalt reinzuschreiben. Das wird dann schwierig.
Wie manchmal habt ihr schon mit einem Konsumenten geredet? Fragt doch mal.
Ich bin mit ihnen aufgewachsen in der Schule.
Was der Konsument gar nicht. Und was macht er? Er verdünnt mit Tubak, was nicht gut ist. Und Tubak hat auch ein Toxizitätspotenzial. Dort kann der Staat eingreifen. Wir haben eine Studie gemacht für das BAG. Der Mittlergehalt vom Schweizer Hanf ist ungefähr um die 11-12%. Ist massiv gestiegen. Absolut einverstanden. Maximalwerte liegen bei 30%. Das heisst, ein Drittel der Blüten besteht aus THC. Absurd, von mir aus gesehen. Dort haben wir eine Möglichkeit, nachher einzugreifen.
Herr Beutler noch.
Ich denke, dass der steigende THC-Gehalt ein ganz wichtiges, fehlendes Puzzlesteinchen wird sein und unsere Zukunft wird aufzeigen, wie schädlich das die Droge ist für viele Menschen. Das ist katastrophal, wenn ich denke, was da passiert. Und es ist etwas ganz Interessantes vorgefallen. In letzter Zeit man hat ein Medikament entwickelt, das in das sogenannte Endocannabinoid-System eingreift, für einen Stoffwechsel zu beeinflussen, für übergewichtige Leute, für Cholesterinprobleme und für Diabetiker. Das Rimonabant, das sogenannte Acomplia. Und ich habe vor einem Jahr mit einer Pharmaassistentin eine Wette abgeschlossen und gesagt, schaut, das Medikament greift in so ein komplexes System ein, das werdet ihr nicht auf dem Markt halten. Und jetzt vor ein paar Wochen ist es passiert, sie haben das Medikament wegen massivsten Nebenwirkungen müssen aus dem Verkehr ziehen. Und das zeigt doch das gefährliche Potenzial von dieser Droge. Das dürfen wir einfach nicht unterschätzen. Nicht bei allen gleich. Das muss man immer wieder betonen. Es gibt Leute, die funktionieren, die regelmässig kiffen. Das möchte ich nicht widersprechen, aber das Potenzial, das Gefährlichkeitspotenzial ist immens.
Das würde jetzt viel zu diskutieren noch geben, da bin ich sicher, aber die Zeit ist leider fortgeschritten. Auf welchem Weg, dass es mit der Hanfpolitik in diesem Land weitergeht, das entscheidet das Schweizer Stimmvolk. Bei einem Ja zur Initiative, wir sagen es noch einmal, da wäre Besitz, Konsum und Anbau von Hanf nicht mehr strafbar. Dafür müsste der Bundesrat Massnahmen, Vorschriften vorlegen für die Jugend zu schützen. Was aber passiert bei einem Nein? Das wollen wir jetzt am Schluss noch genau anschauen. Wie geht es denn weiter? Schlussrunde, welche Folgen hätte ein Nein für A beim Expertentisch? Alexander Sauter.
Patrick Frey, zuerst fragen Sie, was passiert bei einem Nein?
Ja, keine Ahnung, was dann passiert. Es geht so wieder wie bis jetzt und irgendwie in 5 Jahren wird wieder neue Drogeninitiative oder Antidrogeninitiative kommen. Vielleicht gibt es dann wieder einen Vorstoß von rechts, der sagt, Drogen, nein, danke für eine drogenfreie Gesellschaft oder für eine drogenfreie Jugend. Das Karussell dreht sich weiter und das ist sehr frustrierend.
Sandra Riser-Liebi, was passiert bei einem Nein an der Schule? Also aber dann weiterhin sagen, das ist verboten, man fliegt vom Pausenplatz
an den Stift. Eingangs erwähnt, dass mit einem Verbot vom Bund, mit einem klaren Nein, einfach Richtlinien gesetzt werden, was sich Jugendliche daran halten können.
Daniel Beutler, Sie haben ja eine Drogenentzugsklinik, die Sie leiten. Was passiert beim Nein?
Also primär wird nicht sehr viel passieren. Da wird die Bezug auf das Silberstreifen am Horizont, oder Christian Wasserfallen sagt, Cannabiskonsum ist glücklicherweise am Abnehmen und ich bin überzeugt, das ist auch unter anderem die Folge der Diskussion, die man jetzt auf die Hanfinitiative geführt hat, wo man wirklich mal öffentlich können, auch das Gefährlichkeitspotenzial ansprechen.
Rudolf Brennis, eine Frage auch an Sie, wenn es ein Nein gibt.
Es werden weiterhin Steuergelder unnütz für die Repression verschleudert. Das würde man gescheiter auf der Präventionsseite, dort wird marginal investiert, auf der Medizinseite, für das Endocannabinoid-System besser zu erforschen, auf der Therapieseite für Institutionen, Zugsinstitutionen und. Also auf der medizinisch-positiven Seite investieren.
Damit zur Politik, zu den Nationalrätinnen und Nationalräten bei uns. Herr Wasserfallen, als Gegner vom Begehren, was hat dein Nein für eine Wirkung?
Also das Nein von der gegen die Hanfinitiative wäre sehr gut. Man könnte dann über eigentlich die realistischeren Lösungen nachdenken, eben sprich Bussenverfahren. Das Nein hat aber auch sicher das Ziel, dass man eben kann sagen kann, das ist keine harmlose Substanz, die man hier hat. Es ist gefährlich. Nehmt euer Leben in die Finger, aber ohne diese Drogen. Tut nicht etwas Ziel setzen als Jugendliche. Braucht die Drogen nicht. Das ist das Ziel. Und den Silberstreifen am Horizont, den ich nochmal zum Abschluss betonen, gefährden wir den nicht mit der Annahme von dieser Initiative.
Frau Allemann, als Befürworter, was hätte für euch ein Nein für Konsequenzen?
Dass man weiterhin auf das Prinzip Hoffnung setzt. Der Silberstreifen am Horizont ist das Prinzip Hoffnung, dass es halt schon irgendwie gut kommt und dass die Jungen irgendwie zur Vernunft kommen. Wir würden kein einziges Problem lösen und hätten immer noch keinen klaren gesetzlichen Rahmen, wo wir endlich diskutieren könnten, was eine vernünftige Hanfpolitik ist.
Frau Glanzmann, Sie sind gegen die Initiative. Bleibt mit einem Nein alles beim Alten?
Nein, mit dem Nein bleibt nicht alles beim Alten. Mit dem Nein setzen wir klar weiter auf unsere Vier-Säulen-Politik setzen und wir fordern, dass Prävention wirklich gemacht wird, dass Möglichkeiten bestehen für Therapie, Schadensminderung und Repression umgesetzt wird. Und dort setzen wir von der CVP aufs Parlament, dass dann bei einem Nein auch unser Vorstoss mit den Ordnungsbussen vom Parlament wird umgesetzt werden und das so kann geändert werden.
Das Schlusswort hat das Initiativkomitee. Geri Müller, ein Nein zur Initiative. Was wäre die Folge?
Ja, ich habe es drohig gehört. Man sagt Prävention, aber man meint damit Ordnungsbussen einsetzen. Gesundbetter werden können ein Riesenfest feiern. Sie werden sagen, jawohl, es ist weiterhin verboten. Im Bewusstsein, dass 500'000 weiter werden konsumieren. Im Bewusstsein, dass der Stoff nicht besser wird. Im Bewusstsein, dass Steuereinnahmen von 100 Milliarden empfohlen werden. Im Bewusstsein, dass wir irgendwie wieder mal mit einer Initiative lancieren oder wieder eine Bewegung machen müssen. Also ich gehe davon aus, das Thema wird nicht beendet sein. Aber wir werden ganz viel Zeit verlieren und wir mit Fantasie müssen an die Frage hergehen, was ist die Ursache von einer Sucht? Und nicht nur eigentlich vom Cannabis, sondern von allen Mitteln. Und wie gehen wir um mit diesen verschiedenen psychoaktiven Substanzen, die wir effektiv haben? Die Zeit verlieren wir und das ist schade für unsere Jugend.
Abstimmung ist am 30. November. Schweizer Radio DRS berichtet dann ab Mittag laufend über die neuesten Resultate zu allen 5 Vorlagen. Es gibt ja noch 4 andere Abstimmungen. Bringt Reaktionen und Analyse. DRS 1 also am Sonntag in der Woche euer Abstimmungsradio. Für heute sage ich allen Teilnehmern von dieser Runde herzlichen Dank fürs Kommen, Publikum, auch fürs Erscheinen, für die interessanten Fragen und euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Merci vielmals fürs Zuhören und euer Interesse. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend mit oder ohne Joint und auf Wiederhören wieder an.
Das war das Doppelpunkt-Forum zu der HANF-Initiative live aus der Kaffeebar Mokka zu Thun. Für die Initiative eingesetzt haben sich der Nationalrat Geri Müller von den Grünen und die Nationalrätin Evi Allemann von der SP. Dagegen geredet haben der FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen und die CVP-Nationalrätin Ida Glanzmann. Weiter teilgenommen haben auch der Cannabisforscher Rudolf Brenneisen von der Uni Bern, der Arzt und Co-Präsident vom Dachverband Abstinenzorientierte Drogenpolitik, der Daniel Beutler, die Thunerlehrerin Sandra Rieser und der Schauspieler Patrick Frey. Die Sendung geführt haben der Philipp Burkhardt und der Alexander Sauter, Technik Roland Schmid und Simon Zahnd, Redaktion Lukas Schmutz und Martina Huber.
Doppelpunkt Forum.
Die Diskussion von der letzten 2 Stunden, die können Sie in den nächsten 4 Wochen jederzeit nachhören unter drs1.ch. drs1.ch. Sie können aber auch eine Doppel-CD bestellen von diesem Doppelpunkt-Forum bei der Telefonnummer 0848 840 800 0848 840 800. So eine CD kostet 40 Franken.
Sie hörten einen Podcast von DRS1. Thank you.